Am Himmel Azeroths kann man jetzt eine Konstellation sehen, in der ein roter Stern zu sehen ist. Vergewissert euch, dass der rote Stern dort bleibt, denn wenn er jemals verschwinden sollte, habt ihr ein Problem.
Ja.
Ja,
Boah,
ich glaube, es ist sehr passend, dass ich das heute herausgesucht habe.
Aber das frage ich mich jetzt, warum? Womit also wir haben ein bisschen für die Zuschauer, wir haben im Vorfeld ganz kurz geschnackt, so welche Themen machen wir heute und so, und haben uns geeinigt, jo, wir
Ja.
machen Iridikron. Und die sehe ich jetzt gar nicht. Der rote Stern und
Doch.
Iridikron. Boah, jetzt bin
Ganz,
ich aber
also
gespannt.
für mich ist das die absolut logischste Zusammenhang, den es überhaupt gibt. Also ich wüsste nicht, wovon er sonst reden sollte. Tatsächlich. Weil Iridikron hat uns ja so ein bisschen offenbart, was er vorhat. Vielleicht sollte ich kurz sagen, was der rote Stern ist, dann
Ja,
damit man
genau.
mir so ein bisschen folgen kann. Am
Abholen.
Ende, genau, am Ende von WoW Legion haben wir ja die Legion besiegt. Genauer genommen haben wir Argus besiegt, mit Hilfe des Pantheons der Titanen. Und an diesem Tag war Argus am Himmel Azeroths zu sehen, also sehr nah dran. Der Grund dafür war, dass Azeroth mit Azeroth mit Argus verbunden war über den Wirbel der Nether. Und der Wirbel der Nether, der verändert die Gesetze von Raum und Zeit. Und darum sah es aus, als wäre Argus in der Nähe von Azeroth. War nicht wirklich so. Ist eher so Stargate-mäßig, Wurmloch-mäßig, irgendwie sowas in der Richtung. So. Und als wir dann mit dem Pantheon zusammen Argus und Sargeras besiegt haben und Sargeras gefangen genommen haben und Illidan dort als Wächter zurückgelassen haben, hat Prophet Velen mit der Vindica und dem krassen Stein, den wir eingesammelt haben im Grabmal des Sargeras, so habe ich das immer auf alles verstanden, dieses Portal, diese Strecke über den Wirbel Nether geschlossen. Also nach Hause geflogen mit der Vindica und haben hinter uns die Tür zugemacht. Und als das passiert ist, ist Argus vom Himmel verschwunden und an der Stelle, wo Argus gewesen ist und auch das Pantheon gewesen ist, weil das Pantheon war quasi in der Umlaufbahn von Argus, ist der rote Stern geblieben. Das heißt, Argus ist jetzt wieder da, wo es war, aber weil das Pantheon wohl da ist und Sargeras da ist, leuchtet der Ort. Mhm. Also man kann, obwohl er weit weg ist, sehen wir ihn noch. Und er leuchtet als roter Stern am Himmel. Und wenn der rote Stern am Himmel verschwindet, bedeutet das, dass das Pantheon weg ist. Also entweder, weil es vernichtet wurde oder weil es wegreißt oder weil Sargeras sich befreit hat oder. Da kann man jetzt interpretieren, was das genau bedeutet. Und jetzt kommt der gute Iridikron um die Ecke im neuesten Patch und der sagt, dass er die Titanen nach Azeroth holen will. Sprich, was passieren wird, ist, wie auch immer er das jetzt genau macht, der Iridikron, da können wir ja gleich drüber philosophieren, der rote Stern wird am Himmel verschwinden. Und das ist unser Zeichen, das ist unser Hinweis, also sobald das passieren wird, aha, Iridikron hat Erfolg, die Titanen sind auf dem Weg zu uns. Das ist für mich der logische Step.
Ja klar, gut, auf den Punkt Gehe ich natürlich rein. Klar, er will ja die Titanen kommen und wenn die Titanen kommen, wird der rote Punkt weg. Aber für mich war es auch eigentlich eher, also ich interpretiere den roten Punkt gar nicht mal so sehr mit dem Pantheon, sondern eher Sargeras und Illidan als Gefängnis. Hm. Also so interpretiere ich das, dass dieses der rote Stern das ist. Wenn das weg ist, dann ja, let's fucking, jetzt kommt Sargeras gleich ums Eck und ich denke sowieso, dass ein Sargeras ganz interessant wäre, wenn der kommen würde, weil allein schon die ganze Kerkermeister-Geschichte, wenn der mal erfährt, was da eigentlich alles mit den Nathrezim war und wie sehr komplett der übers Auge gehauen wurde, ich glaube, der würde richtig sauer werden.
Oder wie sehr, vielleicht ist es, also wissen wir ja nicht, ne? Vielleicht wüsste er es auch.
Kann natürlich auch sein, dass er mit dem Kerkermeister sogar in einem Bunde war.
Ja, oder dass er dachte, er ist klüger als der Kerkermeister. Ja. Der Kerkermeister will Sargeras verarschen, aber Sargeras wusste, dass er vom Kerkermeister verarscht werden wollte. Und Sargeras wollte ihn damit verarschen, ohne dass er mehr, also.
Ja, genau. Aber würdest du da auch
weiß
gleich
man
noch,
nicht.
Ja, na, okay, gut, schwierig. So, weiter. Wir haben ja in Dragonflight die ganze Zeit noch keinen roten Stern.
Nee.
Der ist ja weg.
Du meinst in der Skybox.
Ja, genau. Wir haben ja am Anfang darüber philosophiert, das ist, weil so nördlich liegt oder keine Ahnung, gibt's da alles Mögliche, weil die neue Skybox ist.
Ja.
Denkst
oder
du,
sie sind bereits unterwegs.
Genau. Aber warum? Weil der Triggerpunkt gekommen ist, genauso wie die Dracheninseln freigesetzt wurden, ist das vielleicht so eine Art Algalon-Ruf gewesen, so, ey, Homies, kommt da mal, wir haben hier, glaube ich, Probleme, ne? Brennt.
Ja.
Als der Kerkermeister auf die Seele vielleicht draufgehauen hat.
Ja, also irgendwas muss ja passiert sein, warum die Dracheninseln erschienen sind, hast du schon richtig gesagt. Und wir wissen nicht genau was. Und für mich ist am logischsten, dass es gar nicht natürlichen Ursprungs mehr ist. Also irgendwie glaube ich da nicht mehr so richtig dran. Es könnte immer noch sein, dass irgendwie auf einmal Azoth ausgeblutet ist und so. Das würde ich jetzt als natürlichen Ursprung sehen. Aber was ich mittlerweile irgendwie als plausibelsten erachte, ist, dass irgendein Mechanismus in Gang gesetzt wurde. Eine Titanenanlage, eine versteckte Titan. Vielleicht sogar die, dessen Namen wir ja jetzt mehrmals erfahren haben, aber wo wir nicht genau wissen, was das ist.
Ja, ja,
ich glaube, Uldas, war das Uldas?
Ne, Uldaroth, ne?
Oder irgendwie, wie auch immer, einer von diesen Uldar-Dingern, irgendwas wo wir nicht Uldiges. Genau wissen. Genau. Dass die quasi so der letzte Mechanismus ist, der komplett maschinell betrieben ist. Da ist niemand. So eine
oder vielleicht
Sicherung
doch ein
der Sicherung. Oder ein Konstellar als letzter Wächter oder so. Mhm. Und dass der gemerkt hat, oh shit, die Seele stirbt. Mhm. Also es ist nicht nur, weil normalerweise, wir haben ja ganz unten hier Uldum und so weiter, die Vernichtungsanlage, die ist ja dafür da, festzustellen, dass wenn das Level an
Korruption
zu weit ist, ne, um auf den Knopf zu drücken, um alles Leben auf der Oberfläche zu vernichten, um ein Reset in Gang zu setzen. Also wenn die alten Götter zu sehr wieder vorherrschend sind. So. Und Algalon sollte überwachen von Uldo aus. Mhm. Das ist ja quasi die Geschichte. Der letzte Sicherheitsmechanismus ist noch dahinter. Der ist quasi, es geht jetzt nicht darum, dass Azeroth inbegriffen ist, vielleicht böse und beherrscht
zu werden. Die Selbstregeneration über die Maschinen kann nicht mehr vollzogen werden. Wir brauchen externe Hilfe.
Wir brauchen externe Hilfe. Müssen einmal alles zusammenrufen. Es könnte sogar sein, dass Azoth selbst stirbt. Also so wirklich dieses Alarm, Alarm, wir brauchen den Chefarzt. So in der Richtung. Und das, also ich stelle mir das eher als so eine, weil wenn man sowas bauen würde, wie würde man das bauen? Du darfst das nicht in die Hände von Zwergen oder so geben.
Oder
von irgendwelchen Titangeschmiedeten. Siehst ja, wie das am Ende ausgeht mit Loken und so weiter und Odin.
Ja, ja, klar.
Sondern da nimmst du entweder, was du gesagt hast, sonst Konstellar, wie Algalon oder so. So himmlische Wesen, die immun gegen alles sind. Wobei wir mittlerweile wissen, das stimmt auch nicht. Der Tod konnte sie korrumpieren. Oder Möglichkeit 2, komplett maschinell. Einfach nur ein Computersystem.
Ja, Blut ist auf dem und dem Level, sag ich mal, so und so viel Blut verloren. Ergo, Alarm geht los.
Ja. So, und also es gibt irgendeine Titananlage, die registriert, okay, Azoth ist am Sterben und setzt dann in Gang alles, was wir erlebt haben. Die Dracheninseln sind aufgetaucht, es gab ein Signal zu den Titanen und die Titanen kommen zu Azoth.
Ja, wie gesagt, ich bin eh schon immer der Meinung gewesen, dass der Kerkermeister im Mausoleum der Ersten auf die Seele von Azoth draufgehauen hat. Na, also ganz klar, das war ein Schlag auf die Seele. Ich fand es auch ganz interessant, dass wenn zu viel Schläge ist, wir als Raid ja verloren hatten, das war ja so dass der Raid halt scheitern konnte. Und ich glaube, das haben die nicht ohne Grund reingepackt, sondern das soll zeigen, dass zumindest definitiv Schläge draufgekommen sind. Wir konnten sie nicht ganz verhindern, aber wenn zu viel, dann ist halt vorbei. Und vielleicht dadurch ist halt dieses Level dann, ich meine, ich habe ja damals schon gesagt, dass ich dachte, dass mit diesen Schlägen die Dracheninseln vielleicht freigegeben wurden, also dass das Blaue war. Und ich kann mir vorstellen, dass das dann gar nichts Titanisches ist, sondern vielleicht sogar eher was der Ersten ist. Art dieses Weinen durch die, also wir wissen ja schon von nicht Agrama, wer hat Azeroth nochmal weinen gehört? Ich komme gerade nicht auf den Namen.
Eona.
War's Eona?
Also wenn du das Lied meinst.
Ja, genau. Dass damals ja dann Azeroth schon geweint hat, wo er die Lehre drauf war. Wo wir jetzt dann unsere zwei unterschiedlichen Aussagen haben. Einmal von der Lehre, die sagen, nee, ey, wir haben nur das Leben hingebracht, alles war cool. Und dann kommt ja die Aussage durch die Titanen, nee, wir mussten da rupfen, oder hast du nicht
gesehen? Ich glaube, es war komplizierter. Ich glaube, Eona hat das Lied des Lebens gehört und hat den anderen Titanen davon erzählt. Und Agrama bemerkte, dass dieses Lied des Lebens verstimmt war oder irgendwie so.
War das
müsstest du noch mal lesen.
Ja, war das nicht sogar Amantul, der
oder
dann eher
so,
das
oder Amantul.
Auf jeden ja. Fall, dass das eher so dieser Schrei, Kosmos-Schrei ist, ne, so. Und deswegen auch damals die Titanen schon gekommen sind. Und jetzt kommen sie genau deswegen erneut, weil halt ja. wieder dieses Level. Aber ich denke tatsächlich, dass es, wenn, dann etwas von den Ersten. Gar nicht mal
das
so.
Das könnte gut
also
sein,
so
ja.
richtig Old-Technik.
Genau, das könnte gut sein. Was aber nicht unbedingt ein Widerspruch dazu sein müsste, dass es diese Titanenanlage ist. Also es ist nicht wirklich eine Titanenanlage,
Nee,
aber sie claimen das halt wieder als
genau,
ihr
genau. Gedöns, das kann, ne? kann ja durchaus sein, dass sie einfach nur wieder, ey, wir waren hier, ist jetzt unser, ne? Wir haben drüber gesprayt und fertig. Und das könnte, also warum auch nur die Ordnung das vielleicht mitkriegt oder das Pantheon das mitkriegt und vielleicht nicht Elun, was ja dann schon irgendwie komisch wäre. Weil wir ja gerade, denke ich, in der Zeit der Ordnung sind und die Hoheit über die Realität haben,
ja,
irgendwie
ja.
sowas in die Richtung. Ha.
Genau, zumindest über Azeroth, und das ist ja ein Synonym für die Realität, so ein
Man
bisschen.
Man könnte es auch so weit bringen, dass wenn jetzt wieder ein Baum steht, der neue Amir Drasil, ich muss mir den Namen immer noch einbringen, dass dann vielleicht auch wieder eine Verbindung zu Elun vorhanden ist, und Elun dann auch das fühlen könnte und sagen könnte,
oh,
ey,
ja,
ey, oh,
ja.
ja, ey, da brennt's ja auch richtig, ne?
Ja.
Dass sie jetzt gerade gar nicht so richtig reinfühlen kann in Azeroth.
Ja. Sehe ich auch. Also, diese Sache mit dem Kerkermeister, da ist die Frage, was genau hat er damit beabsichtigt damals, ne? Ob der jetzt quasi Azeroth wirklich töten wollte. Oder was ich eher vermuten würde, er wollte Azeroth halt ausbluten lassen. Also nicht um ihn töten, aber er wollte halt das Azerit haben. Dafür war es halt notwendig, auf Azeroth so viel drauf zu klopfen, damit er genug Azerit bekommt, damit er genug Material hat, um den Kosmos zu schmieden. So würde ich es immer, habe ich das mal verstanden. Kommt aber aufs Gleiche hinaus. So.
Vielleicht wollte er aber genau, wenn es wirklich so ein ich sag mal, Mechanismus gibt, der in Gang gesetzt wird, wenn Azeroth an irgendeinem Gesundheitspunkt ist. Vielleicht wollte er auch genau diesen triggern. Vielleicht ist damit auch der Weg zu den allerersten offen. Also jetzt nicht Seraphs, sondern vielleicht das, was die Seraphs verbindet oder so. Also
fällt mir gerade ein, führt auch weit vom Thema weg, wollen wir nicht so lange drüber reden, aber es gibt ja diesen Satz vom Kerkermeister hier, ein Kosmos, der geteilt ist, der kann nicht überstehen zu dem, was kommt. Und da, im Hinblick darauf, wenn wir das jetzt so interpretieren würden, dass er Azeroth versucht hat zu töten, was ein bisschen wild ist, aber was hältst du von der Idee, dass der Kerkermeister Azeroth töten wollte, weil er der Auffassung war, der Grund, warum es überhaupt Krieg gibt im Kosmos und warum alles so schlimm ist, ist, weil sich alle um Azeroth streiten?
Ja.
Sprich, wenn Azeroth weg wäre, tot wäre, gäbe es auch kein Problem.
Ja, den Sargeras-Move quasi machen.
Ja.
Eher alles töten, bevor irgendjemand das claimt für sich.
Ja, genau.
Passt voll.
Sowas in der Richtung, genau. Also wenn es keine Beute gibt, die erbeutet werden könnte, gibt's auch keinen Streit.
Ja, nee, das sehe ich auf jeden Fall. Und da, jetzt ist halt die Frage, das würde ja auch zu dem Wording von Iridikron passen, unsere Welt. Ne, sie haben unsere Welt genommen. Sie haben sich unsere Welt gemacht. Auch das Gespräch, ich weiß nicht, hast du das Video schon gesehen von Alexstrasza und Vyrhanov? Es gibt ja noch drei Quests rein und dann ist ja so ein kleines Video da.
Ja.
Und da haben sie auch irgendwas mit den Welpen gemacht, mit den Eiern, was selbst Alexstrasza schon ziemlich strange findet, was ich jetzt sehr komisch finde, weil wir gehen ja die ganze Zeit nur davon aus, dass die Titanen einfach nur die genauso influenced haben mit Arcana-Macht.
Mhm.
Aber das
also
klingt
so
nicht so.
Ja, so wie ich es verstanden habe, also korrigiere mich, aber es gibt dieses Gespräch zwischen Vyrhanov und Alexstrasza und ich interpretiere das so. Es gab dann irgendwann die Ermächtigung einiger der Protodrachen zu den Drachen von Tyr. Und nicht alle wurden ermächtigt. Und jetzt ist die Frage, wie geht man mit dem Nachwuchs um, also mit den Welpen? Ermächtigt man die oder nicht? Und es war wohl so, dass Vyrhanov und Alexstrasza, die befreundet waren, aber die eine wurde ermächtigt, die andere nicht, dass da wohl irgendwie diese Einigung herrschte, naja gut, die Welpen sind halt, die müssen sich selbst entscheiden oder das hängt dann von der Mutter ab, ne? Die Kinder von Alexstrasza, die werden halt ermächtigt und die von Vyrhanov nicht.
Mhm.
Für mich klingt das so, als hätten die Drachen sich gegen diese Abmachung nicht gehalten und hätten
oder Tür. Tür hat sich
genau. Hätten, oder Tür, und man hat die Eier genommen oder die Welblinge genommen von den Urinkarnationen und hat die getauft, um eine christliche Metapher zu nehmen. Und das fand die gar nicht gut.
Ja, das genau. Und dann passt das auch, wie gesagt, so mit Eridikron, was der da so dazu sagt. Ich bin gespannt. Aber glaubst du denn jetzt, dass er, also er macht mit der Lehre schon, ne? Er ist schon so Lehrenboy jetzt, ne?
Ah, jein. Also vielleicht, also ich bin mir nicht sicher. Auf jeden Fall macht er was mit der Lehre.
Ja.
Das heißt, da gibt es ein Bündnis oder eine Abmachung. Aber ob er ein Diener der Lehre ist, ist für mich nochmal ein anderer Schnack. Könnte sein. Mhm. Also halte ich nicht für kompletten Blödsinn. Aber ich könnte ihm auch zutrauen, dass das eher so ein Bündnis ist. So wie er auch ein Bündnis mit den Ewigen hatte. Dass er denkt, aha, das ist ein notwendiges Bündnis, um die Titanen zu besiegen.
Ja. Aber glaubst du jetzt eigentlich, nur um das nochmal schnell auch mit Eridikon aufzugreifen, der hat ja mit Dios dann irgendwie einen Pakt gemacht gehabt und hat gesagt, yo, ich muss richtig weit zurück in die Zeit reisen. Ja, wahrscheinlich das ist, nur ja. Die konnten es, er konnte es gar nicht machen. Also er hat quasi den Garrosh-Move mit Kairos war das damals, glaube ich, um ganz weit früh hinzukommen. Aber für Dios hat es sich nicht gelohnt. Möchte man behaupten. Generell sind die Ewigen da ziemlich beschissen rausgekommen aus dieser Situation.
Eben, das raff ich auch nicht ganz. Also
so komplett
was
so.
Was Eridikon von dem Deal hat, ne, das verstehe ich. Ja. Also glaube ich zu verstehen. Es geht um diesen Gegenstand, den er da erbeutet hat, ne? Was irgendwie Galakrons Seele ist oder irgendwie sowas. Whatever. Oder die Drachenseele oder. Können wir viel gleich drüber streiten, was das genau war. Mhm. Also darum hat Eridikon das gemacht. Verstanden. Und was die Ewigen haben ihnen dabei geholfen, indem sie ihm diese Zeitreise machen ließen. Das ist quasi das, was die Ewigen für ihn gemacht haben. Aber was haben die Ewigen davon?
Na gut, Murusond, weil in der ersten Hälfte passiert es ja, dass Murusond funktioniert. Chromie sagt sich, nee, scheiße, wir haben jetzt richtig Mist gebaut, wir drehen nochmal die Zeit zurück und gehen komplett woanders hin. Da muss man gleich übrigens auch drüber sprechen, weil da gibt es auch was ganz Komisches noch. Und wir drehen das wieder zurück und Murusond ist dann nicht passiert. Aber das ist mir zu, ja, warum machen wir es dann nicht immer so? Warum hat Nostormu dann eigentlich Angst, wenn wir dann nicht einfach sagen können, ja, scheiß drauf, zack, wir machen wieder zurück, ist doch gar nicht passiert.
Weil die das nicht dürfen.
Ja, eigentlich schon, genau, aber Chromie macht es da ja dreimal.
Genau, und das ist ja, also, das ist, glaube ich, die Lösung, die sie gefunden haben. Die Lösung ist folgende. Nostormu war immer der Auffassung, sein Schicksal, Murusond zu werden, ist unausweichlich.
Mhm.
Der Grund, warum er dieser Überzeugung war, ist, weil er diese Vision hatte, er alle Zeitwege erforscht hat, die eingeschlagen werden können. Zeitwege einschlagen bedeutet Entscheidungen treffen. Mhm. Irgendjemand trifft irgendeine Entscheidung und dann verläuft die Zeit, wie sie verläuft. Alle Entscheidungen, die er hätte treffen können, würden immer zu dem Resultat führen, dass Murusond entsteht. So. Und jetzt kommt Chromie um die Ecke und sagt, ich will dich retten. Und dann sagt Nostormu, macht keinen Sinn, funktioniert nicht, ich habe alle Möglichkeiten ausgeschöpft, das ist unausweichliches Schicksal. Mhm. Und Chromie hat eine Lösung gefunden. Und die Lösung ist, in der Zeit zurückzureisen und die Zeit zu manipulieren. Und das ist eigentlich etwas, was der Bronze-Drachenschwarm nicht darf oder machen will. Denn seine Aufgabe ist, Zeitlinien zu bewahren und nicht zu verändern.
Ja.
Ja. Also Chromie hat gegen das oberste Gesetz verstoßen. Das hat Nostormu nicht mal in Erwägung gezogen.
Ja, aber das hat Nostormu aber auch überhaupt nicht interessiert. Also wenn du danach an das Cinematic siehst, wo dann Chromie kommt und hast du nicht gesehen, Nostormu merkst du an, dass er wusste, was passiert ist. Er sagt auch, der Nebel hat sich jetzt gelichtet. Quasi, okay, der sieht direkt danach schon wieder nichts, aber das ist was anderes. Ja. Aber er sagt halt ganz, also es ist wie so eins, jo, das Ding ist jetzt erledigt. Hätten wir das nicht einfach mal schon, was weiß ich wann gemacht.
Finde ich auch sehr, sehr komisch. Strange. Also entweder, also es gibt zwei Möglichkeiten dafür. Möglichkeit eins ist, Nostormu rafft nicht, warum das passiert ist. Er ist wieder blind und er ist sich zu, weiß ich nicht, er ist zu stolz oder was auch immer, um zu fragen oder so, ja, merkt man, okay, Chromie hat es irgendwie gelöst. Und vielleicht ist er auch so erleichtert, dass er einfach nicht wissen will, warum. So nach dem Motto, ach, egal, was du gemacht hast, danke, es funktioniert hat, that's it. Finde ich übrigens eine nicht schöne Lösung, wenn es so wäre.
Überhaupt nicht.
Ja. Oder Möglichkeit 2, er weiß, was Chromi gemacht hat. Und er weiß, dass das eine Sünde ist. Und er würde sie selber nie machen, ist aber froh darum, dass Chromi sie begeht für ihn.
Genau.
Ja. Das ist, finde ich, ein bisschen besser, aber ich finde auch, das sollten sie zeigen.
Wollte ich gerade sagen, die hätten das dann, Chromi hätte ein Gespräch führen sollen. Guck mal, wir hatten ja bei der Chromi-Quest-Reihe mit Nostormu, hatten wir danach auch noch so diese Stay a While Listen-Texte, wo genau das erklärt wird. Wo richtig schön erklärt wurde, warum, wieso, weshalb. Und genau das hätte Chromi jetzt erklären müssen, so, ja, ey, denk dran, das war richtig kacke, was wir hier gemacht haben, aber es musste jetzt einfach sein.
Ja.
Und das kommt nicht. Und das ist sehr strange. Vor allem der Punkt ist, dann sind wir jetzt an diesem super krassen Paradoxon. Wir haben Morusont also aufgehalten in der Vergangenheit, bevor Stormu noch überhaupt ein Aspekt war. Das heißt, in der jetzigen Zeit dürfte kein einziger ewiger Drache mehr herrschen.
In unserer Zeitlinie.
Genau. Wir dürften jetzt in unserer Zeitlinie keinen einzigen ewigen Drachen mehr haben.
Es könnte aber immer noch sein, dass in anderen Zeitlinien sie existieren und sie unsere invaden. Da ist halt die Frage, wie das halt ist mit dem Ursprung Murosonds. Ist Murosond einzigartig? Gibt es nur einen Murosond? Dann würde ich auch sagen, in anderen Zeitlinien gibt es keine ewigen Drachen. Gibt es mehrere Murosonds, dann gibt es immer noch ewige Drachen. Da bin ich mir unsicher, ehrlich gesagt.
Schwierig.
Ja, weil ohne Murosond keine ewigen Drachen.
Genau,
würde ich sagen.
Genau, that's the point. Das ist eine sehr schwierige Angelegenheit. Also, wie gesagt, ich weiß noch nicht ganz, was Blizzard uns da irgendwie mitgeben wollte. Es ist auf jeden Fall eine sehr komische Angelegenheit. Eine sehr, sehr, sehr komische Angelegenheit.
Ja. Aber aus meiner Sicht wurden sie der Frage nicht gerecht. Also, ich bin da ein bisschen enttäuscht von. Die Sache mit Ereticon finde ich richtig cool. Finde ich super. Auch alles, was damit zu tun hat und so. Ist ein großer Plan, funktioniert, ist schlüssig, ist gut erklärt.
Der Aufbau ist halt einfach um einiges besser momentan, ja.
Genau. Aber dieser gesamten Murosond-Nostormu-Thematik und Zeitparadoxa und so weiter und so fort, dem werden sie nicht gerecht aus meiner Sicht. Und dafür gibt es irgendwelche komischen, ja, was ist, wenn Illidan mit Tyrande zusammen gewesen wäre? Ja, ist hihihaha, ist ganz witzig, aber ich hätte lieber erfahren, warum Nostormu jetzt wirklich befreit ist. Warum das wirklich funktionierte, was Chromi gemacht hat und wie die zueinander jetzt stehen. Ob Nostormu zwar irgendwie dankbar ist, aber vielleicht sehr missbilligend jetzt gerade auf Chromi guckt, weil sie gegen die heiligen Gesetze verstoßen hat und so weiter. Mir fehlt da der Kontext und die Einordnung und die Emotionen, die Beteiligten da irgendwie empfinden.
Selbst wenn Suridormi mit Chromi darüber geredet hätte, weil das sind ja beides Best Friends und dass die beiden zumindest darüber reden, das hätte ja nicht mal unbedingt Nostormu mit drin sein müssen, sondern dass Chromi sich bei Suridormi aushört und Suridormi sagt, nee, das hast du schon richtig gemacht, so, das war notwendig oder so. Da hätten die so viele Möglichkeiten für, aber also ich sehe es als nicht fertig an. Wenn Blizzard es das jetzt als fertig ansieht, dann bin ich tatsächlich lore-technisch sehr enttäuscht. Also schon sehr stark enttäuscht sogar. Ich glaube sogar enttäuschter als mit dem Kerkermeister. Weil jetzt hatten sie endlich die Chance. Also das war die letzte Chance für die ewigen Drachen. Jetzt, ich glaube nicht, dass, wie du vorher dem Dungeon schon gesagt hattest, entweder jetzt oder sie verschieben es wieder und dann ist es aber weg. Weil jetzt war wirklich die Chance, mal einmal das, die haben alles aufgeräumt, nur das nicht. Also das ist schon wirklich.
Wann wollen sie es machen? Also wann sollen jetzt nochmal die Bronzen Drachen und der ewige Drachenschwarm thematisiert werden? Wann wollen sie jetzt nochmal das mit den Zeitlinien mal wirklich erklären und so weiter und so fort? Und
weil man hat ja die Leute jetzt schon genommen und denen gezeigt, so jetzt passt auf, es wird komplizierter. Wir geben euch eine extra tägliche Quest, wir geben euch die Zeitrisse, da erklärt Suridormi auch nochmal alles. Und dann geben wir euch noch die Nostormu-Questreihe, da erklärt auch nochmal, da habt ihr nochmal eine eigene komplette Chromi-Questreihe, die erklärt auch nochmal. Also man merkt als Spieler, okay, jetzt wird's anstrengend, es wird kompliziert, wir geben dir langsam viel Information, um dann abrupt zu sagen, ja, jetzt ist das Ding vorbei, ne? Es ist schon wirklich sehr komisch.
Und der einzige Hinweis, den wir haben, sind die Zeitsprünge, die Chromi macht.
Ja.
Ja. Und das, wie gesagt, die einzige Erklärung, die ich habe, ist, dass man sagt, ey, das sind jetzt Zeitsprünge, nicht durch verschiedene Zeitlinien, sowas haben wir schon häufig gemacht, sondern es geht wirklich um unsere eigene Zeitlinie, unsere eigene Vergangenheit, die Chromi in diesem Moment manipuliert und verändert.
Ja.
Und zwar mehrmals hintereinander.
Aber das ist das, worauf ich jetzt gerade noch kommen wollte. Denn was im Dungeon sehr, sehr, sehr komisch ist, wenn wir in diese zweite Zeitlinie gehen, sprich nachdem Muruzond auferstanden ist, dann bringt die uns ja in die andere, wo Tyr dann ja korrumpiert ist. Wenn man da in den Himmel guckt, ist der Mond ein ganz anderer. Ein ganz anderer. Es ist die gleiche Skybox, aber sie haben definitiv den Mond ausgetauscht. Es ist A, nur einer da und B, er sieht ganz anders aus als die Monde, die wir jetzt haben. Und ich glaube, das hat was zu heißen. Also nicht nur, dass dann Tyr ewig ist, sprich sich gegen die Titanen stellt. Es scheint auch, dann, wenn wir davon jetzt mal ausgehen, Elune ist vielleicht nicht da. Oder, jetzt nehme ich ein bisschen vorweg von 10.1.7 oder 10.2, wissen wir nicht ganz. Es gibt ein neues Set, was kommt. Ich glaube, das ist für die Druiden. Wir gehen davon aus, dass das Tierset ist für den nächsten Raid. Oder aber eins der, neuen Sets für 10.1.7, was mit irgendwas kommen wird, wissen wir halt nicht. Auf jeden Fall heißt es Anshes Wiedergutmachung, Anshes Wiedergeburt, irgendwie sowas. Und das ist schon ein bisschen strange.
Anshe ist halt Tau-Mythologie, ne?
Genau.
Ist interessant, dass das bei den Nachtelfen mit reinkommt. Wir wissen halt immer noch nicht hundertprozentig, ob Anshe existiert als Wesen oder ob Anshe wirklich nur ein Glaubensinhalt der Tauren ist. Das kann ja sein. Und wir wissen noch weniger, welche Verbindung Anshe zu den anderen Gottheiten hat. Egal, ob es zu den Titanen, zu Elune und so. Wir haben nur die Tauren-Mythologie als Hinweis. Ja. Und, wir haben noch was. Wir haben die Sonnenläufer. Die Sonnenläufer sind die Paladine der Tauren, die Anshe verehren und daraufhin ihre Paladin-Kräfte zu tun haben. Das bedeutet, was auch immer Anshe für ein Wesen ist, wenn es ein Wesen ist, man kann davon ausgehen, dass Anshe etwas mit dem Licht oder mit dem heiligen Licht zu tun hat.
Ja, könnte ja immer noch Elune sein, wenn wir jetzt von Khadgars Interpretation ausgehen, dass Elune diejenige ist, die Naru erschaffen hat und über denen steht, dann kann das schon gut sein. Wie gesagt,
ist eine mutige These, ne? Was hältst du davon, dass Anshe eine Gottheit ist, die vom Licht kommt und Elune hat mit dieser anderen Gottheit irgendwie Koitus betrieben, so nenne ich das mal. Und daraus sind die Naru entstanden.
Fände ich eine geile Sache. Ich mochte das schon. Also nicht, dass das generell nicht eine geile Sache ist, aber ich fand das schon auch geil, wie es mit dem Halbgott und sowas war, ne? Wie Zentauren erschaffen wurden und sowas. Die Geschichte finde ich immer ziemlich cool. Kommt ja auch aus der nordischen Mythologie da heraus. Und das sowas mag ich. Wäre cool. Würde auch eine gute Erklärung für die Naru sein, weil irgendwas muss es ja sein.
Und vielleicht hat, jetzt ein bisschen grausames Ende, um es ein bisschen wilder zu machen, vielleicht hat Elune den Gottesanbeter-Move gemacht.
Ja, so schwarze Hilfe.
Ja, die hat den Vater, wenn man das so nennen will, in Anschluss getötet. Weil sie zu Elunes Zorn geworden ist, weil sie das irgendwie
war
zu leidenschaftlich dabei oder so.
Etwa halt heiß, ne? Es war brasilianische Sonne. Nee, ich könnte mir aber auch vorstellen, dass wir einfach Elune und Anshe koexistierend haben, wie ein Pantheon. Dass Anshe vielleicht ähnlich wie ein Agrama oder eine Eona beim Pantheon auch auf die andere Macht hinzugreifen kann, aber vielleicht doch zum Pantheon des Lebens gehört. Also das kann ich mir auch vorstellen. Aber ich finde es halt sehr interessant, dass wir in dieser Zeitlinie eben nur einen Mond haben, nicht zwei, der Mond anders aussieht. Und das ist genau das, wo Eridikon ja auch nun mal dann mit Tyr und sowas alles geschafft hat. Und das ist sehr komisch.
Ja, man kann halt überlegen, ob dieses ganze Mondgedöns weniger Astronomie ist, als wir denken. Ne? Also Astronomie würde jetzt in dem Fall bedeuten, dass es wirklich irgendwie Himmelskörper sind, die um Arzort kreisen und sowas, meine ich. Dass das weniger Himmelsmechanik ist, sondern dass es tatsächlich eher so mythologische Hintergründe hat. So ein bisschen wie in Warlords of Draenor, wo Ner'zhul und sein Schattenhammer-Kult da. War das der Schattenhammer-Kult? der Mondkult da.
Ja,
Schattenmond. Schattenmondclan, so heißen die, genau. Ich habe gerade Sachen verwechselt, Entschuldigung. Der Schattenmondclan, wo die versuchen, den dunklen Stern, damit meinen die auch den dunklen Mond, zu beschwören und so weiter. Und das ist ja auch ein dunkler Naru, also ein Naru, der verfallen, also der ausgebrannt ist und zu einem dunklen Naru geworden ist. Und dass die Monde oder auch vielleicht die Sonne, also in dem Fall Anschedern, dass die auch eher mythologische Figuren sind. Und dass die vielleicht auch gar nicht vor Ort sind. Dass die nicht um Azor kreisen, sondern genauso wie bei Argus, die sind irgendwie irgendwo im Universum, aber es gibt eine magische Verbindung und deswegen sind die am Himmel von Azeroth. Und wenn die gelöst wird, warum auch immer, dann verschwinden die. Da haben wir vielleicht einen roten Stern am Himmel, aber der eigentliche Himmelskörper ist weg.
Kann natürlich gut sein, ja. Wie gesagt, generell, wenn du in dieser zweiten Version des Mega-Dungeons bist, ist ja seine sehr dunkle Sache und ich habe mir gedacht, dass das vielleicht das deswegen dorthin, um jetzt mal den Überleitung dann zu dem Gegenstand zu bekommen von Iridikon, dass es nur dort gibt, weil halt dort die Leere vielleicht dann so vorherrschend war oder vielleicht dort an Shee ausgebrannt ist, also ähnlich wie ein Naru ausbrennen kann und sich umgewandelt hat quasi, ne? Also dass man dann in diesen Zeitalter der Leere oder die Realität der Leere oder sowas in diesem Bereich ist. Und das deswegen dort von Galakrond. Ich meine, Chromie sagt ja auch ganz klar, es ist etwas Ähnliches wie die Dämonenseele, Drachenseele, nur viel älter. Und das ist schon ziemlich crazy. Also wir gehen mal davon aus, dass die Dämonen und die Drachenseele gar nicht das ist, woher wir sie kennen oder ein Konstrukt gar nicht so ist, wie wir sie kennen, sondern dass es ein Schlüssel der Ersten ist.
Ja.
Und Netarion durch seine Forschung, Aberos, Tür, wie auch immer, mit der Lehre, überhaupt dahin an dieses Wissen gelangen ist zu den Ersten, weil das sind ja auch generell mehrere Sachen, Relikte und, die nicht unbedingt titanisch sein müssen. Ist das ein weggeworfener Schlüssel oder ein Schlüssel, der versiegelt wurde, als die Titanen gesagt haben, wir ordnen jetzt Azeroth. Und der musste halt nur mal davor dahin.
Oder weiß ich nicht, ob das was mit den Titanen zu tun hat.
Also wenn das Buch recht hat und die Lehre war vorher drauf und der Brunnen war da und alles ist cool, dann und die haben halt das Leben dahin und hatten vielleicht dann auch eine Brücke zur Leere und die Titanen haben sie halt gänzlich geschlossen. Kann sein, ja. Genauso also, wie sie vielleicht in die Brücke zu den Shadowlands geschlossen haben.
Also die Frage ist halt, also es gibt mehrere Sachen. Wir wissen nicht genau, ob die Ordnung, die wir heute vorfinden, oder Ordnung ist ein schlechter Begriff, weil wir Ordnung als Kosmos gemacht haben, nennen wir Struktur, dass die Struktur des Kosmos, die wir heute vorfinden, die Struktur ist, die die Ersten vorgesehen haben, oder ob die Struktur, die wir heute vorfinden, von den Titanen etabliert worden ist. Also die Ersten haben eine Struktur gemacht, die Titanen sind gekommen, haben sie verändert und jetzt finden wir die halt so vor. Das macht einen erheblichen Unterschied. Ne? Also so Sachen wie, sollte die Leere ausgesperrt sein im Plan der Ersten? War das vorgesehen? Oder ist das ein Resultat, was die Titanen hervorgeführt, gebracht haben? Und dann ist halt, du hast das jetzt beschrieben als Schlüssel, als Portal wahrscheinlich, also Schlüssel zur Welt der Leere. So kann man es ja auch interpretieren. Also Iridikon benutzt ja diese Scheibe dann, um ein Portal aufzumachen und dann tritt er ja durch irgendwie in irgendeiner leeren Welt.
Das gleiche Portal, genau, wie auch Xalatas schon benutzt hat.
Ja, wahrscheinlich zumindest. Genau.
Ja, also Umrisse, Wabern, das sieht halt, ist halt genau, als quasi the same.
Und man sieht auch so eine Silhouette und das könnte eine Elfe sein oder eine Elfensilhouette sein und deswegen könnte sogar Xalatas auf ihn warten. Jetzt ist die, also ich weiß nicht, ob das auch einen großen Unterschied macht, also für uns jetzt, ob das jetzt von den Titanen gemacht worden ist oder von den Ersten gemacht worden ist, mit diesen, hey, wir sperren die Leere aus. So oder so, dieses Item stammt entweder von den Titanen oder von den Ersten und das ist offenbar eine Möglichkeit, doch dorthin zu kommen. Aber ein paar Sachen finde ich komisch. Aleria zum Beispiel. Aleria war doch auch da, wo in diesem leeren Realm, ohne diesen Schlüssel. Also warum braucht man einen Schlüssel?
Ja, der Voidwalker generell, wenn man die gesamte Questreihe rund um Aleria auf Argus mal mit sich nimmt, wo man ja den Dungeon dann freischaltet. Geile Questreihe, by the way, muss ich mal wiederholen, ja, glaube ich. Also die sollte man at this moment wirklich echt mal wiederholen. Da geht man ja auch in diesen Übergang, ähnlich wie wir auch das Totenreich zu den Shadowlands haben. Das haben sie so ein bisschen verglichen auf einer BlizzCon. Dass man nicht ganz drüben ist, sondern diese Zwischenebene. Das ist sehr interessant, dass sie das kann. Auch generell können die Lernelfen das ja eigentlich so machen, weil ihre Hauptheimatwelt ist ja auch im Realm der Leere. Und das sieht ja genauso aus, wie wenn wir bei Zakarev sind. Das ist nichts anderes, die Skybox, also diese Universumsbox, als wenn du im Shadow of Azeroth bist. Ja, das ist ja diese Gegend der Void-Elfen.
Genau.
Also warum können die das?
Genau, die Astralen, also ich kriege jetzt nicht die Namen auf der Reihe von diesen Kartellen, aber eines der Kartelle kann das auch. Die haben extra Portale dafür gebaut, dass sie das können.
Genau. Und bei den anderen, Tilongusus, genau, danke. Das ist das von den Lernelfen. Bei den anderen wissen wir, oder können wir auch davon ausgehen, dass die, ich weiß jetzt auch nicht mehr gerade, wie sie heißen, ein Burning Crusade, die diese Portale haben, um in die Ordnungswelt zu reisen, würde ich behaupten. Mhm. Ne, Konsortium.
Also, genau, es gibt das gegen Kartell, Konsortium, whatever. Ja, es gibt diese zwei Stück, die sich gegenseitig bekriegen und die einen sind auf jeden Fall leere und die anderen sind irgendwas Arkanes, Ordnungsmäßiges, genau.
Ja. Und die führen ja Krieg gegeneinander. Wobei auch ein bisschen Chaos irgendwie in ihnen herrschen zu scheinen. So, wie auch immer. Das miteinander zusammenhängt. Aber das ist, die haben ja auch diese Portale entwickelt, diese Kreisdinger da, die man ja überall im Nethersturm und so hat.
Wir nutzen ja auch deren Portaltechnologie als leeren Lager. Also ist ja sogar eine Gameplay-Mechanik. Ja,
genau. Stimmt. Und das ist, übrigens würde ich das feiern, wenn das Konsortium zurückkommt. By the way, eine der Rassen, die ich halt einfach mit am besten finde. Aber das wäre, ja, aber warum braucht es dann Iridikon? Das halt, warum braucht der Iridikon sowas?
So, also, jetzt die Frage, also, es gibt mehrere Erklärungsmodelle. Erklärung Nummer eins ist, die Astralen können das, Aleria kann das, Xalatas kann das, Iridikon kann das nicht. Weil Iridikon ist keine Kreatur der Leere. Der ist ein fucking Drache. Und der braucht ein Werkzeug. Mhm. So. Und der will dahin. So.
Und wie jetzt die können Magier Portale machen für Nicht-Magier.
Genau. Er braucht einen Ruhestein, wenn man so will. Mhm. Er kann kein Portal machen, weil er kein Magier ist. Das wäre eine Erklärung. Andere Erklärung ist, er konnte da trotzdem hin, auch wenn Xalatas dann das Portal aufmacht für ihn, aber er hätte trotzdem hingekonnt. Das ist nicht der Punkt. Der Punkt ist, dass er diesen Gegenstand mitnimmt. Mhm. Weil dieser Gegenstand vielleicht die Seele von Galakrond gespeichert hat. Sprich, die Leere will die Seele von Galakrond haben. Das wäre eine Möglichkeit. Mhm. Dass es nicht darum geht, dass er dahin wollte, sondern er sollte nur was mitbringen.
Ja, ein Geschenk für den Thron der Macht.
Genau, damit die als Vertrauensbeweis, als Vorschusslorbeeren, als Anzahlung oder als Deal, damit die den Galakrond als Gefäß nutzen können, um, weiß ich nicht, einen leeren Gott in Galakrond reinzupumpen und dann kommt der auf Azeroth und macht richtig Remi-Demi.
Ja.
Sowas in der Richtung.
Ja.
Das sind glaubst so die beiden du, dass Sachen, Tür, die ich sehe.
Vielleicht nur auf die Idee gekommen ist, das Ganze mit diesen Drachen zu machen, weil die Lehre das mit den Drachen zuerst gemacht hat, mit Galakrond. Eine Ermächtigung der Drachen vorzunehmen.
Also vielleicht hat ihn das auf die Idee gebracht, das auch zu machen.
Copy and Paste, das können die Titanen ja ziemlich gut.
Ja.
Dass das also vielleicht
könnte sein. Es könnte sein, dieses Ding mit Yogg-Saron und Galakrond, ne? Dass das Zufall war. Dass auch die alten Götter das nicht wirklich geplant haben.
Mhm. Sondern der möglichen.
Das war ein Nebeneffekt, das ist einfach passiert. So, Yogg-Saron pinkelt in den Teich, hat sich nichts bei gedacht und auf einmal schlürft Galakrond.
Ja, so ein Drache davon. Ne, weg, ja. Ja, einmal auf Ex, ne? Ex oder Drache, ja, oder wie
weil,
war das?
Weil aus meiner Sicht wirkt es zu unkontrolliert für den Plan der alten Götter. Es ist so chaotisch, es ist nicht so, es ist keine Absicht erkennbar oder so. Und die haben auch nie damit geprahlt, so richtig.
Ja, genau, die haben Galakrond selbst nie erwähnt, so, ne? Das ist halt das Problem, dass man sagen könnte, dass es ihre Errungenschaft wäre, ja. Ja, was halt komisch ist. Wie wäre es denn, wenn das ein Schlüssel ist, der gar nicht dafür sorgt, dass Iridikon zum Thron der Macht kommt, sondern andersherum, dass die, die im Thron der Macht sind, nach Azoth kommen können.
Ja, oder das, ne? Das ist so eine Art
so das typische Sonnenbrunnen für einen Kil'jaeden.
Genau. Sowas. Dass ein leeren Fürst oder so nach Azoth kommen möchte und die brauchen dafür ein Werkzeug, weil die können es ja aus eigener Kraft nicht. Ja, das wissen wir ja. Ne? Und Dimensius hat das ja mal gemacht auf Karesh, also der Heimatwelt der Astralen, über die wir auch gerade eben schon viel gesprochen haben. Und wir wissen auch nicht hundertprozentig, wieso das dann geklappt hat.
Vielleicht kann ja sein, dass es dort so einen Schlüssel gegeben hat.
Genau, kann sein, dass es da so einen Schlüssel gegeben hat, den es dann ermöglicht, zeitweise zu erscheinen. Also auch da könnte es so sein, dass das dann, jetzt mal hypothetisch, ne, ist eine Spinnerei, dass ein alter Gott im nächsten Add-on dann auf Azoth erscheint und dass das aber ein Spiel auf Zeit ist. Wir wissen, okay, der ist jetzt da, weil Iridikon dieses Item gegeben hat, aber der kann sich nicht Ewigkeiten manifestieren. Der wird irgendwann wieder zurückgezogen in die Leere. Und wir müssen durchhalten. Das ist ein Verteidigungs-Add-on.
Wäre ja auch mal was, ne? So Tower-Defense-Sachen, das sind schon immer cool, ne?
Ja.
Habe ich schon den Command & Conquer gefeiert, doch.
Wir sind eine Dauerinvasion.
Ja.
Also haben wir ja auch viel jetzt gerade mit Invasionen und so. Und in Add-on-Übergängen hat man das ja auch viel. Das wäre dann quasi das gesamte Add-on-Thema. So.
Ja, stelle ich mir zwar schwierig vor, weil es nochmal ein ziemlich basedes Thema ist. Und
ja.
wir können, glaube ich, alle durchweg durch die Bank sagen, Dragonflight ist eigentlich ziemlich cool. Und irgendwo ist ein eigentlich.
Ja. Aber das ist immer so, oder?
Aber nicht so, oder? Es fehlt momentan der Aufreger, dass Leute sich aufregen. Krass. Das fehlt.
Und das, ja, weil die alle weg sind.
Ja, das ist sehr komisch gerade, gefühlt.
Diejenigen, die sich immer aufgeregt haben, sind jetzt weg. Oder viele von denen.
Ja, ich bin gespannt, wie sie es mit dem nächsten Add-on aufziehen werden.
Ich meine, guck mal, wie klein der Aufschrei ist mit Murosond. Ne? Ja, also auf meiner Sicht haben sie es ziemlich verkackt, aber so richtig aufregen tut sich niemand.
Ja, komisch, aber ich glaube, jeder denkt gerade auch noch, da kommt noch was.
Hm.
Aber ja, ich glaube nicht, dass da noch was kommt. Also Murosond, technisch gesehen, glaube ich tatsächlich nicht dran, dass da noch was kommt.
Hm.
Aber jetzt, wo wir schon von der Person in dem Portal gesprochen haben, ist es Xalatas oder ist das Ashara?
Nee, Ashara sehe ich nicht. Ich denke, Ashara ist auf Azeroth.
Ja. Ja, eventuell.
Ja, ich weiß, also Ashara hat gesagt, sie ist beim Thron der Macht. Stimmt. Von daher, das spricht so ein bisschen für Ashara. Das Ding ist, also, was beabsichtigt Ashara? Und ich sehe Ashara sehr, 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 sehr stark gerade dabei, dass sie sich von Endsoft und der Leere lösen will. Ich glaube, also vielleicht ist das auch falsch. Ja.
Ich sehe das vielleicht auch. Ich denke, dass sie den Pakt abschließen will. Also als abgeschlossen gelten will. Ich sehe sowieso, dass wir in der nächsten Erweiterung Naga als spielbare Rasse bekommen. Und durch die Fertigstellung von dem Pakt, sie hat irgendwie ihm geholfen durch den Dolch und durch die Sache in Nialotha und mit Iridikon. Riesengroße Sache war das. Das war jetzt alles dann fertig. Der Pakt ist durch und die können sich hin und her switchen. Wir kriegen eine neue spielbare Rasse, genau wie die Drakteur. Die können beide Formen benutzen. Das heißt, auch wieder neutral dann wahrscheinlich. Und wir kriegen Naga ins Spiel. Weil jetzt mit dem Drakteur, es ist das Gleiche quasi. Also Blizzard, die haben immer gesagt, nee, Naga geht nicht. Jetzt geht's. Jetzt gibt's keine Ausrede mehr. Und dann kann man lore-technisch das natürlich auch riesig so reinziehen. Deswegen kann ich mir vorstellen, dass es Ashara sein kann, weil sie sich jetzt eventuell wieder in ihre Nachtelfenform flüchten kann. Das Problem ist nur, Ashara hätte eine sehr mächtige Form, glaube ich. So eine, ein sehr eigenes Model, was wahrscheinlich pompös bis zum geht nicht mehr ist. Die ist, sieht wahrscheinlich hervorragend aus, hat eine Dauerwelle wie keine Ahnung mehr. Und das Model da sieht dann doch eher zurückhaltend aus wie Xalatas.
Genau, das sieht, hätte ich auch gedacht. Das sieht nicht aus, wie ich Ashara sehen würde. Also Ashara sieht entweder aus, wie wir sie jetzt zuletzt gesehen haben, als Naga, ja, entstellt und trotzdem irgendwie natürlich hübsch, aber trotzdem halt Monster. So, da ist ja, ja dieses Mischmasch. Oder sie erscheint quasi wieder in ihrer alten Form. Und ihre alte Form bedeutet, sie ist die hübscheste der aller Hübschen. Also so wird sie auch immer beschrieben. Alle, ja, bewundern die wunderschöne Ashara, ja, für ihre makelloses Antlitz und so weiter und so fort.
Ja.
Und das, also dafür war die Elfin, die uns da präsentiert wurde, von der Silhouette aus meiner Sicht zu devot, wenn ich das so sagen kann.
Ja, finde ich auch. Bin ich bei dir. Bin ich bei dir. Weil es jetzt auch ein paar Mal schon im Chat stand. Was denkst du denn, geht das Portal in die aktuelle Zeitlinie? Das ist so eine Frage, die mir auch schon seit Tagen durch den Kopf gerattert hat. Ich habe keine Antwort.
Wenn es die Leere ist, ne, also wenn es der leeren Realm ist, wovon wir ja ausgehen,
dann
würde ich sagen,
der ist egal.
Genau, dann würde ich sagen, der ist unabhängig von Zeit und Raum. Der ist immer und überall.
Ja.
Ne, also, wenn du die Leere, genauso wie jeder andere Realm, der ist, also es gibt nur zwei, wo das anders sein könnte. Und das ist Mark Grüner Traum und Shadowlands. Mhm. Die packe ich mal kurz beiseite. Alle anderen Realms sehe ich als zeitunabhängige Varianten. Mhm. Die existieren immer und überall.
Ja,
also sprich, wenn die da sind, dann können die theoretisch, wenn sie zurückkommen könnten, was sie wahrscheinlich eigentlich nicht können, weil die Leere ist ja abgeschnitten, aber dann könnten sie theoretisch zu jedem Zeitpunkt auch wiederkommen. So wie mit dem Wirbel in Neta. Der Wirbel in Neta ist ja auch irgendwie so komisch. Der Wirbel in Neta ist ja auch, du reist irgendwie da durch und dann vergehen irgendwie hunderte von Jahren, dann bist du wieder da oder es vergeht gar keine Zeit oder man weiß es nicht. Mhm. Ne? Und der Wirbel in Neta ist ja eher so ein Ort, den wir dem Chaos zuordnen oder auch unabhängig davon betrachten. Und so sehe ich auch den Realm der Leere. Das ist irgendwie auch, ja, ja, nicht gekoppelt an Zeit und Raum. Zeit und Raum ist gekoppelt ans Universum. Die beiden Begriffe ergeben auch nur Sinn in Anwendung aufs Universum, weil andernfalls wäre es ja der gleiche Raum.
Generell auf die Realität.
Genau.
Ne? Und ich denke, Chaos, Leere, generell ist halt nicht die Realität. Die Realität ist das Helle, was mit dem Chaos zusammengestoßen ist und die Leere erschaffen hat. Und die Leere ist dann für sich ganz eigen. Ja, ja, denke ich zumindest auch. Dann haben wir aber auch direkt das, ist auch gerade eine coole Frage, deswegen gehe ich mal kurz drauf ein. Mhm. Ob Iridikron aus dem Schwarm von Galakrond ist. Es gab am Anfang von Dragonflight die Vermutung, dass wir Galakrons Sohn bekommen. Ich weiß gar nicht mehr, warum ging es da. Was war das? Irgendein Leak, glaube ich. Der hat gesagt, wir kämpfen gegen Galakrons Sohn. Hat sich nie wieder einer drum geschert, weil es durchaus sein könnte, also, dass Iridikron der Sohn ist. Dann kam mit 10.07 auf der verbotenen Insel ein Rare, der ähnlich aussieht, die Farbe zumindest von Galakrond hat und Galakrind heißt. Tatsächlich. So ein Drache, so ein Rare-Drache, wo wir alle schon gedacht haben, so, hä, was ist denn das jetzt? Aber ich glaube tatsächlich, es könnte sehr gut sein, dass Iridikron der Sohnemann ist.
Ja.
Muss ja nicht unbedingt Sohn, kann auch gleiches Gelege halt einfach sein oder so, ne?
Genau, der gleiche Schwarm. Also die Nomenklatur, wenn man das ja so schön nennt, von Drachennamen, die sind ja, die sind schwarmabhängig. Also es gibt, hier wurde richtig angemerkt, diese Goss-Dinger, ne? Mhm. Das ist blauer Drachenschwarm. Arigos, Kaligos, Maligos. Es gibt für den Bronzendrachenschwarm eine Nomenklatur. Da haben wir dieses Dormu zum Beispiel, Nostormu, ja. Kronormu. Es gibt eine Nomenklatur für den roten Drachenschwarm, das ist Trasa sehr beliebt zum Beispiel. Und da gibt es wieder noch Unterschied zwischen männlich und weiblich und so, solche Geschichten.
Ja. Dann grün hast du auch.
Genau, und jetzt ist das Interessante, Iridikron und Galakrond. Ja, wir haben eine leichte Variante, es ist ja Galakrond und nicht Galakron. Außerdem gibt es das Wort Kron auch noch in anderen Zusammenhängen.
Das ist
ist ein Volk, also die Kork, es gibt die Korkron, es gibt die Kron, es gibt, glaube ich, noch mehr. Mhm. Die Frage ist immer, wessen Sprache ist das hier eigentlich gerade? Ist das Drachensprache? Ist das die Sprache der Sterblichen, um etwas zu bezeichnen? Bin ich mir ehrlich gesagt sicher. Also es gibt das Wort Kron in der Orksprache, auf jeden Fall. Mhm. Und auch das Wort Kront, also mit D am Ende gibt es in der Orksprache. Es gibt zum Beispiel, habe ich gerade herausgefunden, einen Ork-Fleischhändler in Stone Talon Mountains.
Ja, klar.
Ne? Also es ist nicht ganz so simpel. Aber es könnte sein, dass sie verwandt sind, auf jeden Fall. Wird auch nicht komplett abwegig sein.
Ich meine, wäre ja schon cool. Wir haben ja, wie gesagt, vor anderthalb Jahren oder einem Jahr darüber spekuliert, Galakrons Sohnemann. Das heißt, das ist übrigens von dem Leaker, der ja auch die ganzen anderen Quatsch geleakt hatte, was ja stimmte. Und er hat gesagt, wir kämpfen gegen Galakrons Sohn. Dann hat sich das ja, dann könnte es sich ja noch befürworten. Aber das würde ja auch bedeuten, wir würden dann noch gegen Eredikron kämpfen. Siehst du das? Ich nicht.
Nicht in diesem Add-on, nee.
Nee.
Also irgendwann überhaupt bestimmt, nicht. Aber nicht in diesem Add-on. Nee. Eredikron wird in diesem Add-on nicht bekämpft.
Weißt du oder
vielleicht bekämpft, aber auf jeden Fall wieder nicht, ja.
Dass in letzter Zeit die Endbosse der Erweiterung immer so einen Move machen und ein Portal abhauen?
Aber also WoD ist es so, mit Kul'dan.
Der Kerkermeister? Im Sanktum der Herrschaft? Lässt der Sylvanas fallen und geht durchs Portal mit
Ach so, meinst du, ja.
Ne? Mhm. Dann haben wir, was war das?
Ich meine, beim letzten Patch war es aber nicht so. Beim letzten Patch haben wir ja die befreit und sind hier einfach weggegangen.
Ja, aber jetzt in Mega-Dungeon macht das.
Ja, ja,
also,
das stimmt.
Ne, dieses typische, diese bösen, ich gehe noch mal kurz durch ein Portal, bevor irgendwas passiert.
So. Also ist halt ein easy
Das stimmt gar nicht so, ne? Da auch mal um Chat noch mal eingehen. Galakrond ist ja der Vorfahren von allen Drachen. Wäre so gar nicht so abwegig. Das wissen wir mittlerweile, dass das gar nicht so ist. Galakrond ist nicht der älteste Drache. Er wird nur als Vater der Drachen genannt, ist es aber tatsächlich gar nicht. Er war nur der mächtige, große, heftige, der halt, ja, wie wir gerade schon erwähnt haben, zu viel von Joks Pippi getrunken hat und dadurch halt ein bisschen.
Ja. Es könnte sein, dass die Drachen das selbst nicht wissen. Ja, das ist auch so ein Punkt.
Das
also,
kann auch sein, ja.
Genau, es könnte sein, dass die Drachen denken, dass Galakrond der Vater aller Drachen ist, aber das ist nicht Lore-Kanon. Ja. Also der Lore-Kanon ist, alle Drachen, die wir kennen, stammen von den jeweiligen Drachenaspekten ab. Und die Drachenaspekte wurden von Tier ermächtigt. Und die Drachenaspekte waren vorher Proto-Drachen und die waren in anderen gelegen als Galakrond und so weiter und so fort. Es ist nicht kanonisch belegt, dass sie. Genau. Es gibt keinen kanonischen Beleg dafür, dass Galakrond der erste Drache war, geschweige denn, dass alle seine Kinder sind.
Vor allem ist es ja auch wahrscheinlich mit dem Buch, was dann jetzt mal erscheint, aus Khadgars Sicht, wird es damit wahrscheinlich aufgeräumt werden. Was dann auch sagen kann, warum das erst so spät kommt.
Also der Grund übrigens für den Irrglauben könnte sein, dass nachdem die Dracheninseln verborgen worden sind, dass die Drachen, die dann ja gestorben sind, dass die nicht mehr zu den Dracheninseln zurückgekehrt sind. Also wenn sie gemerkt haben, dass sie sterben werden, haben wir in der Questreihe für den blauen Drachenschwarm gelernt, dass sie dann da zu diesem einen Ort gehen. Das gilt zumindest für die blauen Drachen. Wir wissen nicht jetzt genau, wie es mit den anderen ist, aber nehmen wir erstmal die blauen Drachen, dass sie eigentlich dahin gehen. Und als das nicht mehr ging, weil die Dracheninseln ja verborgen worden sind, haben die sich darauf geeinigt, sie fliegen zur Drachenöde. Mhm. So. Und das ist ja so Elefantenfriedhof-mäßig, die Drachenöde. Und dann sehen die jedes Mal dieses riesige Skelett von Galakrond. Und dann hat sich vielleicht der Irrglaube unter den Drachen etabliert. Das ist unser Urvorfahr, der auch schon hier hingegangen ist und so sterben.
Ja.
Weil wirklich wissen, was damals passiert ist, tun nur die Aspekte selbst. Und die teilen sich sehr wenig mit. Selbst auch unter ihren Artgenossen reden die nicht viel miteinander.
Ja. Und selbst das ist nach dem Kampfvideo, wo wir Tyr nicht mal sehen, wo gegen Galakrond gekämpft wird, ziemlich komisch, weil quasi, er war ja auch nicht gerade da gewesen. Ne? Also, wenn wir in den Mega-Dungeon gehen und dort Galakrond tot ist und Chromie sogar noch gerade eben sagt, wir sind ganz, ganz, ganz kurz nach dem Tod von Galakrond, wo ist Tyr? Der
Stimmt.
war nicht da.
Ja.
Der war einfach nicht da und das kann nicht sein. Der war auf den Dracheninseln, was doch viel weniger sein kann.
Es sei denn, die Titanen haben uns in den Chroniken angelogen.
Das ist wahrscheinlich, wahrscheinlich.
Sehr wahrscheinlich. Also Tyr hat niemals gegen Galakrond gekämpft. Oder vielleicht hat er es aber nicht in dem Kampf, wo Galakrond besiegt worden ist.
Ja, also, aber da können wir ja drauf eingehen. Was für einen Grund hätten sie? Weil sie nehmen logische Gründe für sowas.
Nicht gegen mich selbst zu kämpfen?
Ja, nee, genau.
Weil er nicht sterben will. Er hat vielleicht gegen Galakrond gekämpft, hat gemerkt, oh, der ist viel zu stark.
Nein, die Lüge. Warum die Lüge?
Ach, weil es natürlich beschämend ist, zuzugeben, dass man keine Chance hatte gegen Galakrond. Sie müssen ja zugeben, dass sie schwächer waren als Galakrond.
Ja. Oder ist da irgendwas noch hinter? Hat er vielleicht, weil wir auch schon mal darüber geredet haben, dass das ein Experiment von Loken oben, Lehre, dass man da was hätte zugeben müssen oder so?
Ne, hätte er nicht. Er hätte nicht zugeben müssen, dass Galakrond seine Fehlentwicklung war, wenn es so wäre. Ne, das ist ja davon unabhängig.
Ja,
er hat das einfach, er hat das trotzdem verschweigen können. Ich glaube, das Logischste ist tatsächlich, dass er Angst hatte, dabei draufzugehen. Und deswegen hat er die Drachen ermächtigt,
ja,
so gut er konnte.
Ja.
Dabei hat er grausame Experimente an den Drachen vollzogen, bis er endlich die finale Form gefunden hat, die funktioniert. Das haben wir ja in 10.0 am Ende der Kampagne, am Epilog gelernt. Ne? Hat er seine Drachenexperimente gemacht. Was die Drachen ziemlich unbeeindruckt lässt irgendwie und auch die archäologische Expedition interessanterweise. Niemand denkt sich so, huiuiui, da sind aber ganz schön ethisch fragwürdige Experimente, die der Tyr da gemacht hat. Naja, egal. Und dann hat er denen den Krieg geschickt. Von zu Hause aus.
Ja. Schwierig. Schwierig. Aber ich kann mir nicht, ich finde nicht so viele Gründe, warum, wieso, weshalb.
Ja, wie gesagt, das ist der einzige Grund, den ich mir erklären könnte, ist, um sein eigenes Leben zu retten.
Ja. Ich habe dir jetzt gerade nochmal was geschickt, was auch sehr interessant ist und vielleicht dazu passt. Und zwar haben wir ja gleichermaßen mit diesen Zeitrissen, mit dem Eridikron, Mega Dungeon und alles Mögliche einen neuen Rare bekommen. Von dem Rare habe ich dir, glaube ich, beim letzten Mal schon erzählt. Und der hat einen sehr tollen Titel. Und zwar, der Titel heißt, also ich zähle ihn, deswegen nehme ich ihn mit rein, weil ich zähle ihn da dazu. Der Schlund von Ketan. Keine Ahnung, wie man das ausspricht. Ich weiß es nicht. Der eine Erinnerung wahrscheinlich an die Schlacht von Ketan oder wie auch immer ist. Wo es auch mit Ensolf und sowas alles zu tun hat, da könnte auch wieder die Verbindung Eridikon, Leere, Tyr, schwierig.
Ja, also was Katar angeht, oder die Schlacht um Katar, das ist eine Referenz von Xalatas.
Mhm.
Die hat mal irgendwie sowas geflüstert, wie dass sie so ein Gemetzel, so eine Grausamkeit nicht mehr gesehen hat seit der Schlacht um Katar. Vor langer, langer Zeit. So in der Richtung. Und jetzt haben wir diesen Mob, der einen Bezug darauf nimmt. Also wir haben keine Ahnung, was diese Schlacht von Katar sein soll. Also wenn man überlegt, was das sein könnte, und jetzt im Hinblick auf den neuesten Patch, könnte man überlegen, ob der Kampf gegen Galakrond von Xalatas als Schlacht um Katar bezeichnet wird. Mhm. Das wäre eine Option, die ich sehe.
Meinst du nicht, dass in der Tyr-Quest-Reihe, wo Tyr sich gegen die Dingsbums da battelt in Tyrus Fall, dass das nicht vielleicht sogar die Schlacht?
Wohl, das könnte auch sein.
Würde erklären, warum Xalatas dort auch war. Zumindest durch.
Ja. Ja, sehe ich auch. Ansonsten gibt es wenig Sachen, auf die man das beziehen könnte.
Ja.
Vielleicht noch den Untergang der alten Götter. Also als die Titanen geschmiedeten gegen die alten Götter gekämpft haben. Dass das deren Bezeichnung ist für diesen Krieg.
Mhm. Das ist halt eine ziemlich coole Sache.
Also ich glaube, wir wissen nicht, was diese Wörter bedeuten. Ich kann ein bisschen gucken, aber...
Nee, das ist, ich habe da auch schon jetzt die letzten Tage geguckt, ob wir da irgendwas hinbekommen. aber.
Auch nicht. Tant kommt auch sonst nicht vor in der Sprache der alten Götter. Scheint ein Eigenname zu sein, nur dafür.
Was halt schon ziemlich komisch ist. Aber wie gesagt, da haben wir wieder den Punkt: Xalatas Iridikon. Wieso, weshalb?
Also Xalatas ist ja, also was wissen wir über sie? Also safe. Wir wissen, dass sie eine Kreatur der Leere ist.
Sicher?
Ja, das würde ich schon sagen, dass wir das wissen. Wir wissen nicht, ob sie ein alter Gott ist, wir wissen nicht, ob sie ein Leerenfürst ist. Was wir wissen ist, sie ist irgendwie eine Kreatur der Leere und sie ist sehr ranghoch. Also sie ist nicht so ein Gesichtsloser oder so.
Mhm.
Sie
aber auch irgendwie nicht zu krass, ne? Weil Enzoff geht jetzt auch nicht so vor so von wegen, ey,
Boah, nicht unbedingt. Das Ding ist, also wenn sie die alten Götter referenziert, spricht sie von uns und wir und so Gedöns, ne? Sie spricht ja nicht von meinen Meistern oder so. Also sie ordnet sich nicht den alten Göttern unter. Das ist ein wichtiges Sache, die man feststellen muss. Das ist ungewöhnlich für Diener. Also wenn sie ein Diener der alten Götter wäre, wie fast alle anderen, die machen das alle.
Ja,
sprechen klar, immer von den Meistern und so weiter. Sie referenziert manchmal die Meister, aber sie meint damit nie die alten Götter.
Ja, das stimmt.
Sie meint damit höchstens die anderen leeren Fürsten. Oder sich selbst. Das ist manchmal nicht ganz klar. Es könnte auch sein, dass sie sich selbst als Master bezeichnet. Also, dass sie von sich selbst in dritter Person spricht.
Ja.
Also, entweder ist sie selbst ein alter Gott, sie ist ein leeren Fürst, oder eine dritte Art von Lebewesen, die wir noch nicht kennen, die aber in ähnlicher Hierarchie ist wie die anderen beiden.
Mhm.
Ich würde übrigens am ehesten auf dieses dritte tippen, dass sie irgendwie so eine Art, dass sie kein, genau, sie ist irgendwie so ein, sie ist eine richtige Lehrenkreatur, sie ist nicht so ein Fleischsack wie die alten Götter, also sie ist so ein, meint wie, sie ist ein Voidwalker, aber sie hat es irgendwie geschafft, sich einen sterblichen Körper zu schnappen. Weil wir dabei geholfen haben jetzt in dem Fall. So, ja. Aber eigentlich ist sie eine echte Kreatur der Leere und sehr ranghoch.
Mhm.
Das würde ich vermuten. So.
Denke ich, ja.
Was ist ihr Ziel? Was will sie? Ich glaube, sie will die Stunde des Zwielichts anläuten. Also so, wie es auch viele andere Kreaturen der Leere wollten, aber sie geht anders vor. Ihr Mittel ist nicht Zerstörung, so wie bei Deathwing oder so. Ihr Mittel ist nicht wie bei den alten Göttern Korruption. Sondern sie ist auf was anderes spezialisiert. Deswegen ist sie auch eine andere Lebensform als die alten Götter. Ihre Spezialisierung sind Intrigen. Intrigen, Pläne, wer so Geheimnis. Ja, so ein bisschen wie Enzoff, genau. Aber ohne Diener. Die hat keine richtigen Diener. Die hat Leute wie uns, Komplizen.
Ja, ja, klar. Die macht sich halt cool mit uns, ja.
Genau, so wie Vom Sandi oder so. Hat komplett eigene Ziele. An und für sich sind wir dem egal. Aber man profitiert irgendwie voneinander und sie ist auch irgendwie ganz charmant. Sie ist jetzt nicht unbedingt die, weiß ich nicht.
Gewitzt, intelligent, gut halt.
Genau. Und sie macht das vielleicht nicht mal aus Böswilligkeit. Sie ist, glaube ich, sie hat einen sehr gesunden Egoismus mit dem, was sie tut. So charakterisieren würde ich sie.
Ja. Ja, schon. Ja, sehe ich. Und ich würde sie da auch, glaube ich, auch reinstellen. Aber ich weiß nicht ganz, guck mal, wir haben ja zum Beispiel die Voidwalker rund um Aleria und alles da drumherum, der Lehrer von ihr und sowas. Ja. Das sind Wesen der Lehre. Sind wir uns einig, ne? Also die gehören zur Lehre.
Ja.
Aber die sind nicht gegen. Also sie haben nie so gezeigt, dass sie gegen die Titanen oder sowas wären und jetzt komplett für die Leerenfürsten arbeiten.
Nee, das ist alles nicht so eindeutig.
Und genau da würde ich Xalatas eher noch einordnen. Also ja, sie arbeitet schon für die Leere, ist aber gar nicht so auf diese Verwüstung aus.
Nö, überhaupt nicht.
Sondern nur ein hehres Ziel.
Ja, es könnte auch sein, dass sie Karrierefrau ist. Also sie ist nicht so, hey, mich interessiert, was aus dem Kosmos wird, sondern die will einfach nur selbst erfolgreich sein. Und das, was gerade da so in...
Sie etabliert sich im Einzelhandel halt, ne?
Genau. Und so muss sie vielleicht auch funktionieren. Vielleicht ist das genau ihr Ding, so. Mhm. Und deswegen lassen die leeren Fürsten sie auch machen. Sie ist halt diese Agentin, die schöne Dame im Kleid, die uns um den Finger wickelt, um dann Sachen zu tun. So, keine Ahnung. So ein bisschen das Äquivalent der Succubus bei den Dämonen.
Ja, 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 klar.
Jetzt ja. Vielleicht nicht so in sexueller Hinsicht, aber in dieser listigen, hinterhältigen.
Aber dann, der Punkt ist, denkst du, dass ein Redikon ihr gewachsen wäre?
Jein. Ich glaube, selbst der würde auf sie reinfallen. Ich glaube, also, da würde ich auch sagen, so, also, einer der wenigen Charaktere, wo ich sagen würde, dieser Charakter wäre in der Lage, Eretikon übers Ohr zu hauen, wäre Xalatas.
Schwierig, oder?
Ja.
Hey, ich muss nochmal. Allergie.
Gute Besserung.
Allergie. Uiui. Ja, ich glaube nicht. Glaubst du, das ist vielleicht sogar ein Pärchen?
Das wäre richtig wild.
Ja, das wäre schon cool, oder? Ich meine, irgendwie fehlt es gerade noch in Dragonflight. Wir haben es ja gehofft
mit so richtige Love Story.
Ja, so eine Love Story wäre noch was, oder?
Ja, stimmt, Caligos wurde angeteasert mit seiner Dame in Pandaria.
Ja, aber da ist ja dann nichts draus geworden. Der hat ja dann gesagt, später. Ne? Die braucht halt ein bisschen Zeit zu überlegen.
Sie hat gesagt, später. Genau. Er war ja voll dabei. Genau. Der Einzige, als der Chef selbst tätig geworden ist, und hat er uns ja immer vorgeschickt.
Ja, aber ich würde schon generell, haben wir irgendeinen Punkt, wo Eridikon und Xalatos irgendwie zusammen? Nee, ne?
Ich sehe das halt nicht. Ich verstehe nicht, also das ist halt so weird. Du hast ja halt diesen Steintypen und irgendwie so einen leeren Elfwesen. Ja. Haben wir solche, wir haben schon andere wilde Pärchen. Ich erinnere mich gerade an Azuregos und die Geistheilerin. Also,
ja, wollte ich gerade sagen. Also, wo die Liebe hinfällt.
Gut, ne, genau. Halt. Also, das sollte vielleicht doch kein Argument sein, dass das irgendwie ein bisschen ungleiches Paar ist.
Ja.
Wäre cool, interessant, dass, also, das, weil das Ding ist ja, warum, also, wir haben ja immer die Problematik, dass Eridikon gegen die Titanen ist, aber wir immer so ein bisschen so dieses Ding haben, warum sollte der mit der Lehre zusammenarbeiten? Weil, ob du jetzt von der Lehre versklavt wirst oder von den Titanen, mein Gott,
ja, ja, klar.
Such dir deinen Tyrannen aus oder was für eine Logik soll das sein? Aber wenn der Grund dafür, warum er der Lehre zugeneigt ist, dass seine Liebe an eine jetzt in Elfengestalt dastehende Dame gefallen ist, das wäre schon witzig.
Ich fände das auch.
Aber ist das eine Geschichte, die Blizzard uns erzählen wollen würde? So nach dem Motto, hey, du hast hier diesen super badass Bösewicht, ne? Mhm. Der ist komplett krass, der ist voll schlau, der im Grunde genommen ist der unbesiegbar, aber er hat sich leider in die falsche Frau verliebt.
Naja, bis jetzt haben die Xalatas uns noch nicht als böse verkauft. Also nicht so wirklich, sondern eher so maximal Rand wie Illidan und Sylvanas. Das heißt, es könnte schon sehr gut sein.
Es würde ihn halt angreifbar machen, ne? Weil aktuell wissen wir nicht, was wir gegen Eridikon machen sollen. Stimmt, also er ist sehr mächtig, wir können nicht irgendwie jemanden bedrohen oder so. Aber wenn wir Xalatas bedrohen könnten und ihn dadurch irgendwie locken könnten oder sonst was, das würde ihnen eine Verwundbarkeit geben.
Was ist, wenn sie den Anti-Move versuchen und wirklich halt nicht böse sind?
Ja, also, sie sind auch, also in der, also,
in ihrer Logik ganz ehrlich, sowieso nicht.
Eridikon ist in seiner Logik überhaupt nicht böse. Nee. Eridikon will einfach nur die Tyrannei der Titanen beenden.
Genau.
Und dafür ist er natürlich bereit, viele Schritte zu gehen, wo wir vielleicht unter Umständen sagen würden, okay, egal was für ein Heresie du hast, ist es vielleicht trotzdem nicht okay, und das zu tun. Ne? Das ist dann diese Frage, heilig das Ziel, die Mittel und so weiter und so fort. Aber per se ist ja seine Absicht nicht böse. Bei Xalatas wissen wir es nicht. Bei Xalatas, du kannst sagen, die ist nicht böse, du kannst sagen, die ist böse, wir haben gar keine Ahnung, was ihr Ziel überhaupt ist. So.
Genau. Also, deswegen fände ich es schon ziemlich cool, wenn wir da doch noch mal, also ich bin ja immer noch auf der Meinung, dass, klar, wir müssen die Leere irgendwie immer ein bisschen besiegen und bekämpfen, das ist halt ein Dauerthema. Aber sie haben es ja mit den Demon Hunter geschafft, uns die auch als positiv dann zu verkaufen und dass sie sich dann uns anschließen. Und Illidan war ja doch eigentlich ein ganz cooler Typ, eigentlich recht dufte, der wollte nur das Beste für uns. Natürlich war der Weg scheiße, aber der Zug, der funktioniert bei Blizzard schon immer wieder. Und genau da sehe ich die zwei auch.
Ja. Also ich fände es richtig, also ich fände so eine Love Story eigentlich ziemlich nice.
Ja.
Ich glaube, einige Leute würden es auch doof finden. Mit Sicherheit, weil es ist so. Weiß ich nicht, es ist halt. Gerade hat jemand schon geschrieben, das Schöne, die Schöne und das Biest. Ja. Das ist eine ganz gute Referenz. Es hat so Disney-Charme so ein bisschen.
Voll. Ich liebe Love Stories.
Ja, und ich finde. WoW braucht das ja auch.
Man hat's gesehen bei Pelagos und so, war ja jetzt nicht wirklich eine Love-Story, aber halt eine gute Freundschaftsstory, was ja auch irgendwie cool ist und das war gut. Aber auch Nartana Sylvanas ist eine super tolle und auch Lord Tremateron Talisra.
Ich finde auch cool. Auch das Spannungsfeld zwischen Illidan, Malfurion und Tyrande ist immer wieder nice.
Supi.
Na, dass du immer wieder dir so denkst, ach, was denkt sich jetzt Illidan wieder, wenn Malfurion und Tyrande wieder Hand in Hand weggehen und so.
Ja, das vor ist allem ja jetzt wieder schlafen gegangen ist.
Ja, und es macht auch so Charaktere, die sehr krass sind, ne? Also die entweder heftige Könige sind, heftige Bösewichte sind. Das macht sie so ein bisschen nahbarer, ein bisschen nachvollziehbarer. Und so.
Auf jeden Fall. Deswegen, ich kann mir das schon vorstellen. Ich habe einen weirden Take. Ich weiß nicht, ob der gerade irgendwie zu Ende gedacht ist. Kannst du dir irgendwie vorstellen, dass Xalatas Ashara ist? Also, sag mal, das jetzige, nicht, dass sie im Dolch war. Oder vielleicht sogar doch, dass sie im Dolch war. Dass das ist, wir hatten ja Sylvanas Story. Sylvanas war sie selbst, sagt sie immer wieder, auch wenn sie nicht, die eine Hälfte war in Frostgram. Aber sie war trotzdem sie selbst. Sie sagte selbst, also es ist jetzt nicht, dass es ja nur das Böse war. Das hat ja Steve Denusa auch nochmal ganz versucht so zu erklären. Wir hatten jetzt nicht irgendwie nur das Gute und nur das Böse, sondern einfach einen Teil ihrer Seele und sie hätte eventuell solche Aktionen auch von sich aus gemacht. Was ist, wenn Xalatas der Dolch etwas ähnliches ist wie Frostgram und da war ein Teil Ashara drin oder halt der Körper danach, den hat Ashara irgendwie bekommen können. Weil dann passt auch dieses, in so einem Körper war ich schon länger nicht mehr. Sie war ja jetzt als Naga relativ lange unterwegs. Und das könnte irgendwie ganz cool sein, wenn Xalatas Ashara ist. Sie dich entweder durch eine Transzendenz oder weil sie halbe Seele ist oder. Aber das wird dieses diesen Pakt, den ja auch Sylvanas quasi mit dem Kerkermeister und vorher mit Arthas hatte, bis sie sich dann von ihm lösen konnte wegen der weiten Entfernung. Aber dennoch dann hatte sie ja dann dieses Benji-hafte. Das würde das erklären, dass der Lehrendolch eventuell auch eine Gramklinge ist. Aber der Leere halt. Das fände ich ziemlich geil gerade. Ich
werde überlegen, ob irgendwas dem widerspricht. Also, der Dolch ist auf jeden Fall älter. Aber das ist ja egal. Es geht ja darum, dass da eine Seele im Dolch war. Seit wann wissen wir, dass diese Seele im Dolch ist?
Legion.
Genau, also erstmal Legion. Und das hätte ja schon früher passieren können. Die Frage ist halt, wann und wo soll dieser Dolch Ashara geschnitten haben?
Naja, da wo die Ensoft den Pakt mit ihr gemacht hat, ne, Beef aus Quatsch. Das ist ja eine Rückblende, ne? Warte mal, wann hat
der
Pakt geschehen?
Nach der Zerstörung des Brunnen der Ewigkeit vor 10.000 Jahren.
Genau. Das heißt, diese Katür, die mit Tür gekämpft haben, hätten diesen Dolch, die Seele ruhig bei sich dabei haben können. Weil die vielleicht der Aufpasser dieser.
Genau, das ist noch deutlich davor. Das ist vor. Ja. Ich glaube, da gibt es kein Datum, aber es müsste irgendwie weitere 10.000 Jahre vorher gewesen sein. Ja, klar.
Einfall der Legion. Das heißt, es kann durchaus sein, dass bei der Paktschließung Enzot, was weiß ich was, als Teil irgendwie so, damit sie sich dran hält, damit er was in der Hand hat.
Das, also, was, es gibt so ein paar Sachen, ne? Ich müsste noch mal genau gucken, wie das war mit Xalatas in Nashata.
Ja.
Der Dolch wurde, also wir haben den Dolch besorgt und
ja.
Nathanos kümmert sich dann darum, im Auftrag von Sylvanas, dass der Dolch zu Ashara kommt.
Genau.
Warum braucht Ashara den Dolch?
Weil sie sich selbst braucht.
Ja, also ja, aber also jetzt mal unabhängig von dieser Theorie, warum brauchte sie den? Warum bringen wir ihn den?
Da war sie, nee, Quatsch, da war Xalatas raus. Das war ja nach dem Tiegel der Stürme.
Ja. Stimmt. Das auch, ne, da ist der Dolch leer.
Quasi.
Aber vielleicht wusste sie das noch nicht.
Aber vielleicht genau wusste sie das. Rache an Zoff. Oder nee. Vielleicht war es so eine Art Aufstiegsmöglichkeit für Zotti. So eine Art Rückversicherung. So, er hat jetzt ganz klar gesagt, ey, ich brauche den Dolch dann. Du musst raus
genau.
Jetzt. Du musst jetzt das gehen.
Das ist ja so eine Möglichkeit, ne? Dass der Dolch, das war ja das Backup für Ansoff, ist ja die Theorie, ne? Dass der jetzt ist Ansoffs Seele oder ein Teil der Seele
genau.
Im Dolch drin und deswegen musste
Furorion.
Okay. Genau. Deswegen musste Furorion den Dolch benutzen, als er den Panzer von Ansoff aufschnitt, damit, als wir Ansoff besiegen wollten.
Ja.
So. Aber das passiert ja danach.
Genau. Das heißt, Ashara ist rausgegangen und vielleicht genau deswegen. Genau, Ansoff hat zu ihr gesagt, ey, du musst raus, ich brauche den Dolch, ich habe hier einen Plan gemacht, du machst mit. Das würde auch erklären, warum sie nicht wirklich alter Gott ist oder Lehrenfürst ist, aber dennoch so von sich spricht. Weil irgendwo ist sie ja vielleicht auf der Seite der Lehre mittlerweile. Weil sie gesehen hat, ich meine, Ashara ist machtgeil. Die übelste, machtgeilste Braut, die wir eigentlich haben. Dagegen ist sie, war das ja wirklich ein Witz gewesen. So, und Illidan auch. Die ist ja wirklich, und ich meine, ey, wer, wenn nicht die Lehre oder leeren Götter, könnten ihr ewige Macht versprechen?
Es ist, also die Erklärung mit, dass sie sagt, dass sie schon lange nicht mehr in so einem Körper war, passt halt, ne?
Ja, auch wie sie halt über die Lehrenfürsten spricht, weil eventuell hat sie ja durch Zotti Kontakte geknüpft, dann hat sie mal Brunch getroffen, durch so ein Lernportal geschnackt und. Das wäre krass.
Es würde auch erklären, warum Xalatas so herabwürdigend über Elun spricht. Es gibt ja dieses Elun-Zitat von Xalatas,
ja.
Das... Elun eine aufmüpfige Gottheit ist. Und
ja.
Ashara, genau. Ashara mochte Elun nicht, weil aus Asharas Perspektive ist Elun Konkurrenz. Sie sieht sich ja selbst als die
Schönste,
oberste Instanz. Ja. Sie möchte, dass alle Elfen sie verehren und nicht Elun. Und eigentlich ist sie die Aufmüpfige. Also, sie bezeichnet zwar Elun als die Aufmüpfige, aber sie kehrt das um, weil das, was ihr an Elun am wenigsten gefällt, ist das, was sie selbst verkörpert. Irgendwie so.
Ja, es würde viel passen, auch nach dem Verrat zur Legion. Ja, die Legion war halt nicht das Krasse. Das hat halt nicht gepasst. Die waren halt nicht so mächtig, aber selbst da, die hat mit Sargeras, mit Kil'jaeden gekuschelt, nur weil die ihr Macht versprochen haben.
Ich kann nur überlegen, ob es irgendein Zitat, das wäre jetzt zum Beispiel spannend, irgendein Zitat von Xalatas über Ashara gibt. Ich glaube, das wäre
keins ein, aber das wäre krass. Ansonsten gibt es da irgendeine, was diese Verbindung stärken würde. Aber warte mal, warum? Der Punkt ist halt, also im Tiegel der Stürme geht die Seele raus. Xalatas geht auf Wanderschaft und benutzt das Lehrenportal. Danach nehmen wir den Dolch und geben ihn Nathanos. Nathanos bringt ihn dann Ashara. Also entweder ist es eine alternative Ashara oder so ein zweites Ich-Ashara. Oder wir durften einfach nur das nicht mitbekommen. Wir sehen in Legion Ashara, ja in der Höhle, ne? In Asuna. Aber ist das nicht eher nur eine... Aber das ist ja die Ashara. Wir reden ja gerade davon, dass es sein könnte, dass es eine Gramklinge ist und ähnlich wie bei Sylvanas ein Teil ihrer Seele nur drin ist.
Ich habe gerade ein bisschen geguckt, aber ich finde kein Zitat von Xalatas über Ashara, nicht eins. Mhm. Es gibt eins, so diesen Zorn von Ashara, aber das ist nichtssagend.
Ja, ja. Wäre auf jeden Fall eine coole Sache. Schwierig ist halt nur, ein bisschen dazu erklären, warum geht Xalatas da raus und geht nicht, warum bringen wir den Dolch nicht direkt zu Ashara und sie vereint sich dann im Geheimen. Das Komische ist ja auch, dass sie im Nyarlathotha Raid ist. Ich versuche gerade händeringend was
zu finden, aber
es ist
auch gerade Sachen, die man irgendwie darauf münzen könnte, aber es ist, man findet nichts.
Eine logische, also klar, wie gesagt, was haben wir? Ashara ist extremst machtgeil. Sie würde alles dafür tun, um mehr Macht zu bekommen. Wer als die Lehre könnte ihr mehr Macht versprechen? Da ist die Lehre, glaube ich, der größte Anlaufpunkt, den sie machen kann. Ich kann Ashara zutrauen, dass sie anfangs einen Deal mit Enzoth gemacht hat, sich aber durch Scham, List und allem Möglichen hochgearbeitet hat und mittlerweile bei den leeren Fürsten vielleicht anerkannt ist und neben den alten Göttern fungiert und unterwegs ist. Das könnte man Ashara definitiv zutrauen.
Ja. Also es ist nicht so, also ich würde nichts, mir wird nichts einfallen, was dem widerspricht, auf jeden Fall.
Außer dass es halt nicht Nachtelfenform ist und sowas, ja. Ja. Aber das hat ja auch nichts dann damit zu tun.
Es gibt ein Zitat, was ein bisschen schwierig ist, wenn das so wäre, aber auch nicht so richtig schlimm. In Asuna sagt sie, warte, ich benutze mal die deutsche Übersetzung. Hier wimmelt es von Katastrophen. Elfenruinen gefüllt mit unruhigen Seelen, die reif für die Ernte sind. Also auf der einen Seite könnte man sagen, okay, Katastrophen, Elfenruinen, das würde das stützen, aber dieses Reif für die Ernte, weiß ich, sie ist ja, vielleicht würdest du dem widersprechen, aber trotz aller Machtgier und so weiter, ich finde schon, dass es immer so wirkt, als würde sie sich verantwortlich für ihr Volk fühlen.
Ja, das auf jeden Fall. Das würde ich auch sagen. Aber na gut, das sind ja die Surama-Elfen, die dort sind. Die sind ja der Scheiß egal. Ihre Elfen sind wichtig. Ne, also die reinsten Hochelfen, die Hochwohlgeborenen vor allem, ne? Die Elitären, die viel besseren. Und wir wissen ja, dass die Nachtgeborenen sich abgekapselt haben. Ne? Die reden ja von dem Verrat von Ashara. Also ja, könnte das auch schon sein, dass das passt, dass dann auch Ashara über die sagt, so, ey, was wollt ihr eigentlich von mir?
Was war nochmal der Elfenname für die Nachtelfen? Also nicht Sindorei, Kaldorei, ne?
Kaldorei, ja.
Ich dachte, ich versuche mal das, aber.
Ja, aber nee, auch da nix. Ist er nicht. Ashara ist ja schon. Danach kommen wieder erst die Kaldorei. Ja, bei Ashara ist es ja immer noch alles Hochwohlgeborene. Die Schönsten der Schönsten der Schönsten. Genau, sie war gierig und egoistisch für ihr Volk. Ja, genau.
Das Ding ist halt, aber wenn es Ashara wäre, ne? Weil viele der Zitate, die sie Xalatas gemacht hat, hätten auch von Ashara kommen können. Also es ist jetzt Wissen, was wo man sagen könnte, okay, das hätte auch Ashara gewusst oder wissen können. Das ist halt recht interessant eigentlich. Weil sie redet viel über Sachen, die das mit den Elfen zu tun haben oder aus dieser Zeit noch stammen, wo die Elfen geherrscht haben. Sie redet auch viel über die Titanen, aber natürlich, wenn das Elfenkönigreich zu der damaligen Zeit über den gesamten Planeten verteilt war, wusste sie natürlich viel über die Titanen, die Titananlagen und so. Wäre ja komisch, wenn nicht.
Aber gut, Tyrande hätte eigentlich auch vieles wissen müssen.
Ja, stimmt. Aber
die erzählt halt nie etwas. Ja. Die weiß nicht immer wirklich, was vom Smaragdgrünen Traum
ist. Die ist aber auch doof wie Brot, muss man sagen.
Die strunzdumm einfach. Und so, nicht Königin, bitte. Aber den Take finde ich gerade auch geil. Kurz noch mal zu Ende. Ja, klar. Wir können von Ashara ausgehen, dass sie wahrscheinlich ziemlich viel Wissen hat. So oder so. Sei es jetzt durch die Kuschelei mit Kil'jaeden, Archimond, Sargeras.
Ja, ja.
Oder dann jetzt mit Zotti, der wahrscheinlich ihr sehr viel Wahrheiten erleuchtet hat. Und. Also passen würde das schon. Und ich fände es auch auf jeden Fall cool, weil, ey, Ashara
zum ist cool. Es gibt hier zum Beispiel Zitat, another fool who believed Illidan's lies of sacrifice and righteousness tormented, he turns on everyone. Das klingt so, als wäre sie, also ein bisschen kann man das so interpretieren, als wäre sie persönlich angepisst von Illidan.
Was sie auch ja definitiv würde. War.
Genau, weil Illidan hat sie letztendlich verraten. Ja. Sie verraten, genau.
Ja, ja, ja.
Das könnte man schon so sehen.
Und sie kannte Illidan.
Ja.
Der hatte ja sehr viel Potenzial. Ich glaube, sie mochte ihn sogar, ne?
Ja, ja, sie anfangs ja.
Attraktiv, ja.
Also er war, Illidan war ja auch einer der
begabten
Magier, ja, und so weiter unter und so
Lord
fort.
Raven Crest,
genau.
Ne?
Ja, ja. Und die Magierkaste hat sie auch immer unterstützt und so weiter, weil es halt auch ein alternatives.
Sie fand das Arkan halt immer schon gut.
Genau, es war auch eine andere Kultur als diese Sache mit Elune, ne? Deswegen wollte sie das auch stärken.
Ja, ja. Ja. So, anderer Take, den ich gerade ziemlich feier. Xalatas ist ein Simulacrum wie Syndragosa im Azur-Archiv. Dann würde das Zusammenarbeit mit Eredikon oder auch die Love Story passen. Die Form von ihr ist nur ein Antlitz und sie ist ein leeren Drachen. Wir hätten dann den anderen leeren Drachen von dem Bild, weißt du noch, Deckenbildlehre, der lila Drache, kommt immer wieder. Was wäre, wenn alles anders gelaufen wäre? Der Text von dem lila Drachen, den wir, ich weiß nicht mal mehr, wo wir den bekommen, aber was Alex Strasa ja sagt. Und er hat jetzt das Portal von Galakrond. Ich versuche den Gedanken mal, Sprung mal ein bisschen weiter durchzuspinnen. Er hat das Ding von Galakrond gebraucht, um diesen leeren Schwarm aus einer alternativen Zeitlinie zu holen. Und Xalatas ist tatsächlich so ein leeren, also der Aspekt der Leere ist halt Quatsch. Aber sag mal so, wir haben Eredikron, Vyranov, Fyrak und Rhazageth. Und Xalatas wäre die fünfte. Passend zu den Aspekten, die wir ja auch haben.
Mhm.
Wobei ich immer dachten, Muruzond könnte das sein. Vielleicht da ist gar nicht Muruzond, sondern eher Xalatas. Da passt nur der Name halt einfach überhaupt nicht. Und warum sollte es ein leeren Drachen sein? Na gut, obwohl doch, warte mal, passt auch wiederum. Denn, wenn wir jetzt wirklich sagen, Tyr hat nur abgeguckt, der hat mal wieder die Hausaufgaben von Zotti gesehen und hat gesagt, nee, wir machen das nur umgekehrt und zwar in ordnungstechnisch. Also die Lehre sagt sich, ja, wir brauchen alle Elementare, weil sie ja zusammengearbeitet haben oder halt mussten mit den Elementarfürsten oder gekriegt haben. Und wir brauchen aber einen Oberanführer dieser Drachen quasi, wie einer Elextrasa, die ja auch irgendwo von den Aspekten, die wir jetzt haben, leicht abweicht. Mit allem. Obwohl die Serie leicht auch ab. Aber dass der Xalatas sozusagen die Chefin ist. Vielleicht auch die Frau von von Galakrond oder so ein Shit. Weißt du, was ich meine? So dass da, dass deswegen da die Essenz von ihr mit dran gebunden war. Oder dieser Schlüssel. Vielleicht war das ein Anhänger, den Galakrond getragen hat. Und er hatte sie als Essenz da drin oder so. Und die brauchten irgendwie das als Power, um sie zu holen.
Mhm. Es würde dieses violette Drachengedöns erklären.
Mhm.
Simulacrum. Ich habe das jetzt so ein bisschen, also eigentlich habe ich das Simulacrum eher als so ein Arkanen-Magie-Zaubergedöns verstanden. Ja. Ja, also darum passt das ja auch ganz gut, dass das jetzt Maligos Angetraute gewesen ist. Aber klar, man könnte auch die Idee verfolgen, dass das ein übergeordnetes Ding ist. Auch da könnte man in Übereinstimmung bringen, warum sie sagt, ich war lange nicht mehr in seinem Körper. Drachenwehen an Anglitz.
Ja, ja, klar.
Häufig ist es ein Elfenkörper. Es gibt auch Gegenbeispiele. In Eltarion ist ein Menschenkörper.
Ja.
Aber Alexstrasza ist ein Elfen-Dings. Nostormus ist eine Elfe. Sera ist eine Elfe. Aber gut,
wäre unpassend, weil die vier anderen, Redikon, Vyranov, Fyrak und Rhazageth, andere Formen gewählt haben. Okay, bei Rhazageth wissen wir es nicht.
Ja, ich spreche jetzt von den Drachen, nicht von den Urinkarnationen.
Ja, ja, aber wenn du überlegst, dass das Xalatas da zu den vier gehört?
Dann nicht, nee.
Dann
also,
ist schwierig, warum sie da eine Elfe nimmt.
Es sei denn, also der eine Lösung wäre, dass das schiefgegangen ist. Also der Tür hat gedacht, okay, wir nehmen die Leere mit rein, wir machen leeren Drachen, deren Aufgabe ist es, über die Leere zu wachen.
Klingt logisch, passt.
Genau, aber halt mit titanischem Einfluss, sodass sie nicht der Leere dienen, aber sie brauchen halt die Fähigkeiten, die leeren Kreaturen nun mal haben, damit sie diese Aufgabe überhaupt wahrnehmen können.
Ja.
So. So wie quasi, keine Ahnung, jetzt die leeren Elfen und die Schattenpriester sich auch ein bisschen um die leeren Angelegenheiten kümmern sollen.
Ja.
Was Tyr nicht gesehen hat oder falsch eingeschätzt hat, ist, dass die Leere wohl sich nicht kontrollieren ließ.
Ja.
Und vielleicht war Xalatas quasi das erste Ei, was Tyr versucht hat zu manipulieren, aber es hat nicht funktioniert. Es hat sich losgerissen.
Ja.
Und das würde erklären, warum aus ihr ein Drache geworden ist, also keine Urinkarnation, aber sie hat sich trotzdem nicht dem Willen der Titanen unterworfen, sondern sie hat ihren eigenen Willen behalten.
Das ist das, was auch der gute Neltharion immer wieder geforscht hat mit den Lerndrachen.
Ja. Stimmt. Es gibt ja die Zwielichtdrachen.
Genau. Von irgendeiner Essenz her muss er es ja auch sogar gemacht haben. Woher hatte der eigentlich die Essenz, um leeren Drachen zu erschaffen?
Ja, aber das wird dann dazu passen, dass er vielleicht die Forschungen von Tyr gefunden hat zu dem Thema und darauf aufbauend versucht hat zu rekonstruieren.
Genau. Ja. Krass. Also ich finde gerade beide, was würdest du jetzt mal gerade so sagen am wahrscheinlichsten? Ashara-These oder Drachenthese?
Eher die Drachenthese. Die Ashara-These, ja. Es spricht zwar nichts dagegen, aber ich glaube, dieses seelengesplitterte Ashara ist zu
Shadowlands.
zu Shadowlands und zu. Ich glaube, es ist schwieriger zu verstehen auch. Hm. Tatsächlich. Also, was genau bedeutet das eigentlich und so. Also, da haben wir auch bei Sylvanas ja teilweise das Problem, du hast das gerade eben schon versucht zu umreißen. Hey, ist das jetzt ihr guter Teil? Und wenn nicht, welcher Teil war es denn jetzt?
Bis heute wäre das auch, ich glaube, das wäre in 10 Jahren noch, kannst du dann noch wieder sagen, immer wieder sagen.
Ja. Bei Uta ja der gleiche Schnack. Ja. Ich glaube, das war so ein, das hat gepasst, um dieses Gramklingengedöns zu machen und passte in die Shadowlands-Thematik, wo wir eh viel über Seelen gesprochen haben und so. Aber jetzt bei der Leere und bei Ashara das nochmal aufzumachen, finde ich unpassend. Auch wenn nichts dagegen spricht, aus Logikgründen. Da ist die Geschichte mit zu sagen, hey, lass mal annehmen, Xalatas ist ein Drache. Vielleicht ein fehlgeschlagenes Experiment von Tyr oder was auch immer. Mhm. Finde ich ganz nice. Und was auch interessant wäre, wie du gerade meintest, so mit, okay, warum jetzt Galakrond und wie hängt der damit zusammen? Vielleicht sieht sich Xalatas wirklich als Kind von Galakrond oder es ist ihr wirklicher Lover oder was auch immer und sie will ihn zurückhaben.
Und sie ist damit die Mami von Iredikrond vielleicht.
Oder so, genau, dass sie die Mutter ist, Iredikrond Sohn, Xalatas Mutter und Galakrond Vater.
Boah, das wäre heftig. Das wäre wirklich heftig.
Das wäre auch eine interessante Geschichte.
Ja. Und
dann könntest du dieses, das wäre auch übrigens eine Alternativgeschichte, wo dieses der Vater aller Drachengedöns herkommt.
Ja, genau, stimmt. Ja.
Er ist dann nicht wirklich der Vater aller Drachen, aber offensichtlich hat er einflussreiche Kinder.
Ja. Nee, das wäre schon. Das wäre cool. Also ich würde es feiern. Ich würde es feiern, wenn tatsächlich Xalatas Drache. Ich meine, wie gesagt, die Ashara-Geschichte, die ist cool und irgendwie hat das was. Aber ich will Ashara einfach nur haben. Weil ich glaube, Ashara ist ein ziemlich cooler Charakter, der leider in BFA ähnlich wie Zotti schwierig behandelt wurde. Sie hat viel mehr verdient. Ich finde, selbst in der Dungeon in, boah, wo war es? Cataclysm, ne, glaube ich, war sie in der Dungeon, ne? Wo war der Brunnen der Ewigkeit? Das war Cataclysm, oder? Ja, klar.
Die Brunnen der Ewigkeit Dungeon, ja.
Ja, das war Cataclysm,
genau. Ja, das ist.
Selbst da wurde sie mehr rübergebracht, wie Ashara auch im Buch ist, finde ich. Viel cooler als mit BFA. Also mit BFA war schwierig.
Allgemein ist das Problem bei den bei Ashara und bei den Naga. Die Naga sind gern ein bisschen nervig.
Ja.
Das ist eine, also die haben die uncoole Eigenschaft, nervig zu sein.
Ja, vor allem, wenn
so du, wie Blizzard sie uns die häufig gibt.
Ja, vor allem, wenn du so 40 Meter unter Wasser bist, dein Luftbalken nahe zum Ende geht und du genetzt wirst. Ja, ja.
Ja. Die können und auch das. Irgendwie die Gebiete, wo sie was bekommen haben, also Content, irgendwie so, keine Ahnung, wie sind das so komische Camps mit vielen Mobs und ja. So. Man questet da ungerne. Und dann haben die nur manchmal noch so komische Stimmen. Die Naga sind ein bisschen nervig, und ich hatte Ashara auch ein bisschen schweren Stand gerade, glaube ich. Ich glaube, das hat viel miteinander zu tun.
Wobei, ich mag die Naga tatsächlich sehr.
Ja.
Die besten Questgebiete, finde ich, sind mit den Nagas tatsächlich. Ich sehe das genau andersrum. Insel von Quel'Danas zum Beispiel. Da, wo du die tägliche Quest rein hast, hinten mit den Kugeln sammeln, Käfige öffnen von den Murlocs und so, die sind cool. Dann natürlich Burning Crusade, jetzt mal im Ernst. Das ist mit eines der geilsten Gebieten überhaupt.
Das stimmt, aber es wird schlecht erzählt. Ich glaube, voll wenige Leute wissen, dass was die Naga da machen in den Zangarmarschen.
Ja.
Also, dass die Naga da irgendwie die Zangarmarschen leer pumpen. Wer hat das wirklich gerafft?
Ich glaube damals in den Zangarmarschen keiner.
Ja.
Wirklich kaum einer. Und wieso und warum und weshalb und warum auch vor allem in den Scherben, in der Scherbenwelt. Da wusste damals ja noch nicht mal einer, dass die Naga irgendwas mit Illidan zu tun haben.
Ja, also bis heute ist auch noch nicht so hundertprozentig klar, was Lady Vash eigentlich, warum Lady Vash mit Illidan zusammengearbeitet hat.
Genau.
Man kann sich Sachen überlegen, aber es ist bis heute ein bisschen vage alles.
Ja. Und da haben sie es ja nicht mal, als sie Lady Vash dann gebracht haben in Maldraxxus, haben sie es ja nicht mal richtig aufgeräumt, so irgendwie.
Ja.
Sondern leicht, also ja, sie war leicht angepisst manchmal. So von wegen, ey, wir haben dich doch schon mal weggehauen.
Ja, und sie versuchen sie, glaube ich, wieder zu etablieren. In BFA hat das angefangen. Und jetzt gibt's auch wieder dieses Buch.
Ja.
Übrigens der Vorbote des Eretikon.
Legion hat es angefangen. Legion.
Ja.
Die Questreihe.
Ja gut, also mit dem Gezeitenstein, ja.
Ja. Die wollten was? Genau, also für die, die es nicht wissen, weil ja auch Leute zuschauen, die ein bisschen, können wir mal kurz abholen noch so zum Schluss. Es gibt ja die Sangarmarschen, das ist das Gebiet in der Scherbenwelt. Und der gute Kel'Thas sowie Lady Vash haben zusammen mit Illidan quasi gearbeitet. Und die Naga hatten in den Zangermarschen vor, das Land komplett auszutrocknen und auszusaugen, zu versumpfen. Dafür sind diese an diesen größeren Seen die großen Maschinen.
Ja, das sind Pumpen quasi, die genau, einfach die Pumpen, Zangermarschen leer pumpen.
Wo ja dann auch tatsächlich in der größten Maschine von allen der Schlangenschrein ist. Wo ja der Raid ist, wo wir Lady Vash dann ja auch tatsächlich bekämpfen. Und das sind halt alles Rohrsysteme quasi gewesen, um es auszusaugen, um ja trocken zu legen.
Ja.
Ja,
kann man warum auch immer.
Soweit ich weiß, warum? Um an die Erde zu kommen. Um diese, wodurch auch diese Fungusriesen angelockt wurden. Sie wollten irgendwas mit dieser Erde. Ich weiß gar nicht mehr genau was. Es ist halt echt einfach lange her.
Man kann halt überlegen, ob das die Überreste waren oder Teile der Überreste von den Sporenkügeln.
Ja.
Ne? Also noch bevor alles überhaupt auf Trennung existierte. Und das ist ja auch logisch, wenn du dir anguckst, okay, aus Sporen werden irgendwie Pilze und so. Das ist schon alles irgendwie nachvollziehbar. Interessant, dass Lady Vash davon irgendwie anscheinend Wind bekommen hat. Oder irgendwas darüber wusste.
Na gut, sie wusste halt wahrscheinlich sehr viel von Illidan.
Ja. Und whatever da der genaue Plan war. Hm. Aber ja.
Ja,
das war die Story der Zangarmarschen.
Das ist ja schon sehr viel. Und da haben sich dann auch noch die Oger mit eingemischt und. Sehr cool, ja. By the way, war das so. Wenn man so zurückblickt.
Genau, dann war da der Zirkel des Szenarios und die haben ein bisschen auf, lass mal das so, lass die Natur in Ruhe.
Genau, Zirkel des Szenarios und dann hinterher mit der Expedition des Szenarios.
Oder so,
der Zirkel des Szenarios ist Classic. Expedition ist
benutzt. Ja, ist die Ausgliederung oder die whatever.
Ja, coole Sache, die sich ja dann auch so um die Felshäscher und sowas da gekümmert haben und so. Übrigens auch da eine super Quest, die ganz viele, glaube ich, gar nicht so stark deuten, wie sie ist. Noch bevor du zur Expedition kommst, bist du ja noch auf der Höllenfeuerhalbinsel, direkt daneben quasi.
Ja.
Der letzte Stützpunkt, wo du die Kristalle anzapfst und dann dieses große Erdelementar damit sozusagen beschwörst.
Ja.
Eine Teil der übrig gebliebenen Seele elementarer Macht der Scherbenwelt. Auch eigentlich super lore-technisch super cool. Also gerade Burning Crusade hat ziemlich krassen Shit eigentlich, was man aus heutiger Sicht gar nicht mehr so hat, leider. Schade, dass das nicht mehr so wichtig ist momentan.
Ja, ich weiß auch nicht, ob sie es nochmal aufgreifen werden, ehrlich gesagt, aber
Gut, also treffen wir jetzt demnächst. Illidan kommt zurück mit Sargeras, der trifft dann auf Ashara, der verlieben sich doch, weil Ashara kann sich wieder in Naga umwandeln. Wir kriegen die Naga als spielbare Rasse, währenddessen gegen Xalatas und Iridikron gegen die Welt vor.
Warte mal, könnte das? Ich bin gerade, weil du das nochmal gerade sagst, ne? Also wir wissen ja nicht so hundertprozentig, warum eigentlich Iridikron ein Problem mit den Titanen hat. Also wir können es uns ja ahnen, weil sie irgendwie tyrannisch sind und so weiter. Aber was ist, wenn der echte Grund ist, weil sie seine Geliebte oder seine Mutter halt gegen seinen Willen zum Drachen gemacht haben? Dann hätte er eine persönliche Motivation und nicht nur eine politische.
Zum Drachen oder weggesperrt.
Oder sowas, ja.
No, das kann auch
also
sein.
Persönliche Motivationen sind ja meistens stärker.
Ja, als, aber warum machen dann Vyranov so mit und sagen und folgen ja, ihm
bei,
so?
Bei Vyranov ist es die Sache mit den Welblingen.
Ja, okay, das stimmt. Fyrak?
Fyrak hat einfach nur Bock auf Krieg.
Der passt halt auch zu Ashara.
Genau. Und Razagev, keine Ahnung.
War halt die Good Sister.
Ja. Die hat auch eine kurze Zündschuhe, ein bisschen wie bei Fyrak, würde ich sagen.
Schon.
Die war ja sehr stürmisch. Im wahrsten Sinne des Wortes.
Ja, es wäre cool. Wäre.
Also, ja. Also richtig Motivation brauchst du nur bei Vyranov und Iridikron. Die anderen beiden, das sind solche Hitzköpfe, die kriegst du schon irgendwie unter.
Ja, ja, und wie gesagt, Vyranov hat die Motivation. Ich sehe sie aber auch umschlenken noch. Ich glaube, ich sehe sie noch nicht. Ja, doch, sie haben schon in dieser Cinematic schon ziemlich klar gemacht.
Ja, da ist einiges im Argen.
Dass da schon ziemlich heftig für Vyranov. Ich meine, imagine, in diesem Cinematic wird ja gesagt, sie hat alles mitbekommen. Sie war durchgehend die gesamte Gefangenschaft über 10.000 Jahre bei vollem Bewusstsein. Das ist schon anders wild.
Das Ding ist halt, wenn Vyranov das ja wirklich so sieht, wie es uns erzählt wird, und man quasi ihre Kinder gegen ihren Willen umerzogen hat oder biologisch verändert hat, das ist ja nichts, was du verzeihst.
Nein,
das ist
nein,
ja eher
nein,
sowas
nein.
Wie...
Bis zum Tod. Okay,
ja, im Prinzip schon.
Das und vor allem wäre ja auch mal interessant, wer wären ihre Kinder?
Das, wie, was?
Naja, also du hast ja die gewissen Dracheneier, die umgesetzt wurden. Und die kannst du hinterher zuordnen. Zu den blauen Drachen, zu den roten Drachen, zu den was weiß ich was.
Ja.
Wäre Kalegos... Maligos, was weiß ich, Sindragosa, Töchter von Vyranov vielleicht? Oder Söhne? Imagine, Kalegos ist ein Sohn von Vyranov. Das wäre krass. Weil dann also hast du auch wiederum die andere Motivation.
Das sind mutige Behauptungen, wie du aufstellst, das weißt du. Ne?
Kalegos
ist, glaube ich, relativ safe,
jung,
Sohn
ja.
Von Maligos. Und auch zu jung, genau.
Ja, aber gut, Maligos hatte mehrere, wie wir ja mitbekommen haben, zum Beispiel mit der Quest, mit der Drachendame in...
Okay, man weiß es
Winterpelz.
Nicht. Offenbar. Ich habe gerade extra nochmal im Wiki nachgeguckt, bei Relatives steht nicht Vater und Mutter und so.
Okay.
Aber... Ich würde trotzdem davon ausgehen, dass er in direkter Abstammung ist.
Mami sein.
Mami könnte sie sein, ja, richtig. Maligos
hatte definitiv Sindragosa.
Mehrere Gemahlinnen, ja.
Und dann eine in der, wo wir mit Sindragosa ja hingehen. Ne, wir besuchen ja mit Sindragosa die andere Gefährtin. Über Orgrimmar, mein Gott, ich komme da jetzt nicht auf den Namen, Alter. Über Ashara.
Ja.
Winter,
ich weiß, wen du meinst. Winterquell.
Genau. Ja. Da ist ja auch eine Geliebte von ihm.
Ja, stimmt.
Das heißt, es kann durchaus sein. Tarek Gosa war ebenfalls eine Geliebte von Maligos. Das wissen wir auch von der Quest mit Tarek Gosa.
Tarek Gosa ist aber, es steht übrigens im Wiki, eine adoptierte Schwester von Kaligos.
Dann,
Das heißt, die haben unterschiedliche Mütter.
Ja, was durchaus dann wiederum dazu passen könnte.
Genau.
Aber dann hast du definitiv den Punkt, den wir gerade hatten, von wegen die haben die Kinder genommen, was ja dann wirklich dieser Grund wäre, um bis zum Tod zu gehen. Wenn jetzt aber Kaligos halt ein Kind von ihr ist und ankommt und sagt, ey Mom, alles ist cool, dann hast du wieder diesen Gegenpol, um sie zurückzuholen.
Ja, ja, okay. So kannst du es natürlich wenden, ne? Dass eines der Kinder sich an die Mutter wendet, die ja eigentlich Alex Strasser den Tod wahrscheinlich wünscht, aufgrund dieser Sachen.
Das wäre auch, boah.
Aber wenn das Kind sagt, nee, lass mal.
Imagine, Kaligos findet heraus, dass Alex Strasser das die ganze Zeit weiß, dass das seine Mom ist. Wir müssen irgendwie wir müssen irgendwo ja noch den roten Drachen reinbringen. Den müssen wir noch reinbringen. Der fehlt noch. Da ist noch nichts gewesen. Und ein Verrat oder irgendwie was Böses zu Alex Strasser auch noch.
Das passt ja zu der Erklärung, die ich glaube von Razagev kam, dass wir ja gar nicht Bescheid wissen, was alles Sache ist.
Ja, genau. Dass ganz viele Drachen vielleicht gar nicht wissen, dass sie die Kinder von Iredikon oder von Vyronov, also die Neueren, dass sie... Wissen wir, ist Ebenhorn, ja doch, Ebenhorn ist definitiv Safe Deathwings Sohn, ne? Das ist krass bestätigt, denke ich.
Ich guck mal nach.
Stell mal vor, Ebenhorn wäre so ein Sohn von Iredikon. Was dann los wäre einfach?
Das würde auf jeden Fall viele Diskussionen auflösen. Ja, es gibt zwei Belege dafür, dass Deathwing der Vater von Inks ist. Ah. Also. Ebissian, beziehungsweise Ebenhorn, ist auf jeden Fall der Sohn von Deathwing. Und soweit wir wissen, hieß es immer, dass Deathwings einzige Gemahlin, die den Geschlechtsakt überlebt hat, Sinestra ist.
Aber, gut, Belege sind halt auch so Belege, solange sie,
Ja, klar, das ist halt der Punkt,
da viel gelogen wurde dann, ne? Und dass man einfach nur die Eier, die vielleicht damals schon gab, von anderen, sei es jetzt Iredikon oder sonst wem, einfach nur dann zur Erde hinzugefügt hat und gesagt hat, nein, das sind jetzt deine Kinder, fertig. Also sie waren vielleicht gar nicht biologisch seine Eier, sondern man hat einfach nur aufgrund der Verarkanisierung gesagt, so, das sind jetzt deine, fertig. Dadurch kann es natürlich auch diesen Bezug dazu geben, das ist dein Kind. Dann könnte ich mir auch noch mal so eine richtig krasse Sache durch Furorion oder so vorstellen. Weil wenn leck mich am Arsch, das wird ja richtig steil gehen mit dem Jungen.
Furorion ist ja auch schwierig. Also er referenziert aber Deathwing immer als Vater.
Ja, ja, klar, aber stell dir mal vor, der kriegt jetzt so eine Wahl. Generell, stell mal vor, wir haben diese neueren Jungen. Also die Zeitdrachen würde ich rausnehmen. Aber du nimmst einen Kaligos, du nimmst einen Ebenhorn und einen Furorion, vielleicht von mir aus auch noch einen Sibillion.
Ja, guck mal, man weiß, dass dass Deathwing der Großvater ist von Furorion. Furorion ist nicht in direkter Abstammungslinie zu Deathwing.
Ja, genau, es ist zweiter Linie, ja.
Genau.
Aber dieser Impact, ne, der da kommen würde, wäre ziemlich brutal.
Ist eine interessante Variante. Das Ding ist, dafür müssten die Drachen Alex Strasser hinterfragen. Das passiert aber, glaube ich, nicht. Ich glaube, Alex Strasser ist, so wie Blizzard sie uns präsentiert aktuell, unantastbar und unangefochten und so weiter und so fort. Sie ist die Mutti. Also wenn, dann ist das eher so ein Ding für die Aussöhnung. Also wenn man diesen Krieg beenden will ohne Vernichtung, also normalerweise enden Kriege im Warcraft ja häufig damit, dass man den Gegner vernichtet. Sondern wenn man diesen Krieg mit Aussöhnung beenden will, dann wäre der Schlüssel Vyronov und Alex Strasser, die irgendwie schaffen, sich wieder zu vertragen.
Ja, weil die Kinder entweder sagen, alles ist cool, wir kommen damit klar und das ist okay. Und man vielleicht den Drachen die Möglichkeit gibt, nachdem jetzt das mit Tür, weil wir kriegen ja definitiv noch eine Questreihe mit Tür in 1007, 1017, das wissen wir, das ist bestätigt von Blizzard. Dass damit dann vielleicht so eine, ihr könnt wählen Option sein, so von wegen, ey, ihr könnt entweder wieder Proto oder ihr bleibt jetzt das und damit kriegt man dann Würanov umgestimmt oder eben der Fall von Ashara. Von Ashara, von Alexstrasza.
Ja, mal gucken.
Wilde Takes heute. Shit.
Ja, ja, auf jeden Fall.
Heute war aber wieder richtig wild.
Aber geil. Ja,
ja. Ich träume heute Abend von der guten Ashara zusammen mit Xalatath und Redikon. Das wird wild. Geil. Echt, ich glaube, wir liegen gerade wieder mal an einem Punkt, wo wir lore-technisch gesehen, wo es einfach nur Spaß bedeutet. Super coole Sachen liegen vor uns.
Das stimmt. So enttäuschend das mit Murosond und Nostormu war. Und ich befürchte, dass es auch enttäuschend bleibt. So schön ist die Geschichte, die jetzt sich mit Eridikon entfaltet. Die ist wirklich gut.
Ja, allerdings, da machen sie genau das, was sie sonst, glaube ich, so machen wollten. Und da sieht man auch wieder, einfach nur, weil ich es jetzt mal so nach einer gewissen Zeit nochmal ansprechen will, weil er immer sehr, sehr stark dafür kritisiert wurde, der gute Steve Denusa und sein Team. Ich glaube, da kriegt man momentan so richtig gut mit, was seine Stärken sind und wie gut die solche Story-Arcs rausspielen lassen können.
Meinst du, er hat einfach keinen Bock gehabt auf den Zeitreisekram? Dass das so Sachen waren, die sich irgendjemand anders ausgedacht hat, ob jetzt Chris Metzen oder Alex Afrasiabi.
Ja, das war noch Chris
Metzen. Jetzt muss ich irgendwie mit Murosond klar werden. Ich habe eigentlich gar keinen Bock darauf, das zu erzählen.
Der Punkt ist klar. Du musstest in Dragonflight Murosond beziehungsweise den ewigen Drachenschwarm bringen. Musste. Ging ja quasi nicht ohne. Und er musste grob was dazu erklären. Hat er. Aber er hat jetzt definitiv die Reißleine gezogen und gesagt, so, hier und hier gehen wir jetzt nicht weiter. Eigentlich hat er uns einen Gefallen getan. Weil das ist seit 20 Jahren ein riesengroßes Problem.
Ja, aber man hätte es auch auflösen können, ohne dass es so vage ist. Ne?
Ja, aber dann wäre es nicht der Punkt. Also wir als Spieler können jetzt gerade in der Theorie beides sagen. Es ist abgeschlossen, also mal so wirklich abgeschlossen. Die Fanatiker, wie wir sie so zum Beispiel sind, können aber immer noch sagen, ja, aber da könnte ja noch dies und das und jenes passieren. Das heißt, er hat so ein bisschen offen gelassen, dass Spekulationen immer noch passieren können, wobei
ja, richtig,
aber abgeschlossen ist.
Ja, ist
recht. Genau das, was er liebt.
Ja. Ne? Ja, schon richtig, aber trotzdem, es fehlt ja die Erklärung. Also, wir können, und unsere Spekulation, worauf wir uns jetzt geeinigt haben, wo wir auch gar keine Alternative haben, ist, dass es daran liegt, dass die Zeitlinie manipuliert wurde. Aber das fehlt explizit.
Ja, aber genau, dadurch lässt er halt irgendwo offen, so minimal, obwohl er eigentlich gesagt hat, nee, jetzt ist hier vorbei, ne? Das ist alles cool. Nostormu sieht wieder klar, auch wenn nicht weit und eine Brille vielleicht braucht, aber er sieht wieder etwas. Und damit ist er durch. Und das ist ein Riesenproblem in 20 Jahren WoW gewesen, was er jetzt eigentlich endlich weg wäre, was ja in Ordnung ist. Man so geil ich die ewigen Drachen findet und die HDZ-Innis und alles ist cool, aber lore-technisch gesehen ist das krass heftig schwierig. WoD war schwierig. So geil ich das auch finde, WoD. Aber es ist ultra schwierig. Und damit hat er uns einigen Gefallen getan.
Das stimmt.
Nur doof.
Ja, es war trotzdem mein Lieblingsdrache. Ich fand das immer cool, dass er sein eigener Antagonist ist und immer mit sich zu strugglen hat und immer so eine betröppelte Stimmung hat. Irgendwie ich fand, das ist schon irgendwie so ein Meme. Alle sind am Jubeln und am Feiern und der guckt so.
Ihr wisst doch gar nicht, was gleich noch passiert.
Der sieht schon wieder, wenn das nächste Getränk umfällt bei der Party quasi.
Genau, du siehst halt immer Alexstrasza so, boah, ich würde jetzt auch gern feiern, aber wenn ich mir meinen Bruder so angucke, dann krieg ich schon eine schlechte Laune.
Ich finde den irgendwie witzig, ich mag den.
Ja, ist schon. Ja gut, alles klar. Dann danke dir für deine Zeit heute. Wir sehen uns in, denke ich mal, 2 Wochen wieder. So ungefähr. Ich glaube, nächstes Thema könnte ein bisschen scharlachrot werden, das nächste Thema, glaube ich.
Ist auf jeden Fall eine Möglichkeit. Oder wir reden über all die Kleinigkeiten, die sich noch in diesem Patch verbergen.
Ja.
Eins von beiden.
Könnt ihr natürlich sehr gerne in die Kommentare auch mal reinschreiben. Ballert mal schön Kommentare rein. Discord ist ein eigener Channel dafür, um da auch Fragen und sowas, ne, dass wir uns vielleicht oder ich mir auch ein bisschen mal reinlesen kann. Und natürlich in die YouTube-Kommentare. Algorithmus, ne? Den müssen wir ja auch irgendwie anziehen. Sommerloch ist da, ne? Schott. Einen wunderschönen Abend wünsche ich dir.
Ebenso. Bis zum nächsten Mal.